Herzlich willkommen zu Graceless Nights, der Podcast mit Monja
und Alina. Hallo, das hier ist die zweite Folge unseres Podcasts Graceless Nights. Tatsächlich ist heute der Tag, an dem unsere erste Folge gelauncht ist. Und ich glaube, ich spreche für uns beide, wenn ich sage, dass wir richtig excited waren und heute Morgen mit sehr viel Vorfreude aufgewacht sind und uns über jeden Kommentar gefreut haben, der uns schon erreicht hat, und über jede Bewertung. Heute, wie gesagt, starten wir jedoch in Folge 2, die sich komplett um das Thema Hot Girl Summer drehen soll. Ich bin Alina.
Und ich bin Monja.
Und heute wird es heiß.
Hast du nicht?
Mach ich.
Alright. Ich dachte, das heben wir uns so auf für irgendwann, wenn wir über so ein Romance and Smut reden oder so. Aber ist okay. Alright.
Bevor wir in den Sommer starten, würde ich sagen, fangen wir mit dem allgemeinen Buchteil an. Mich würde interessieren, was hast du letzte Woche gelesen, geschaut und gehört? Fangen wir mit den Büchern an?
Yes. Und ich habe so viel gelesen. Ich weiß gar nicht, wie das passiert ist, um ehrlich zu sein. Das erste, was ich beendet habe, was ich endlich beendet habe, du weißt es schon, weil ich lese es seit Februar, ist Nino Haratischvilis Das achte Leben für Brilka. I did it. Es hat 1000, ja, ich glaube, ein bisschen was über 1200 Seiten. Und ja, für die Leute, die zuschauen, ich weiß nicht, in der Kamera sieht das immer gar nicht so dick aus. Es ist dick, es ist schwer. Und ja,
es das Hörbuch geht 44 Stunden oder
ja,
so.
Ja, ist von Julia Nachtmann gesprochen. Eine sehr große Hörbuchempfehlung von mir auch, definitiv. Und es geht im Prinzip um ein Familienepos, der sich über 6 Generationen streckt. Das Ganze beginnt 1900 mit Stasia und endet mit ihrer Urenkelin Nizza 2006. Und es geht eben um Georgien, es geht um Russland, es geht um Geschichte, es geht um verschiedene Schicksale. Man lernt unglaublich viel einfach, was ich total fantastisch finde in dem Buch. Und es ist so sehr hässlich, also es ist sehr echt. Und falls jemand sagt, ihr braucht nur das Theaterstück schauen, schaut das Theaterstück nicht und lest einfach das Buch.
Aber, also Manja meint die Aufführung im Thalia Theater.
Yes.
Aber die hatte auch gute Sachen. Ich fand die nicht grottig. Aber wir haben da schon so oft drüber geredet, privat.
Ja, also das Ding ist, also vollen Respekt an die SchauspielerInnen und alles, gar keine Frage. Ne, darum ging es nicht. Also die Theater-Experience an sich war auch wunderbar. Also ich hab die Karten ja von Alina zum Geburtstag geschenkt bekommen. Ich habe mich riesig gefreut. Und wie gesagt, die Atmosphäre im Theater und auch einfach das, was diese Menschen da auf die Bühne bringen, ist fantastisch. Mir geht's eher um die Inszenierung. Und ich kann natürlich auch nur über die Inszenierung jetzt sprechen. Ich weiß, damals, als ich die Ausbildung gemacht habe und als das Buch eben gebunden auch ursprünglich rausgekommen ist, war das eben in aller Munde. Ich habe jetzt aber zum Beispiel von einer Kollegin gehört, das war auch teilweise mit einer anderen Besetzung. Auch zum Beispiel Brilka wurde da von einer anderen Person gespielt. Und ich finde einfach, erstmal muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde es schwierig, ein 1200 Seiten Buch in einen 5 Stunden, glaube ich, waren das, Theaterstück.
Ich glaube, 4,5 Stunden Aufführung und mit der ganzen Experience waren es 5, 15 oder so angekündigt mit Pause und.
Genau, finde ich halt schwierig, das sozusagen so zu komprimieren. Und mir ist schon klar, dass man dann Sachen kürzen muss. Aber hier in dem Fall, finde ich, ist es überhaupt nicht gut geglückt. Ich fand, da waren ganz viele Stellen dabei, die hätten gekürzt werden müssen und es ist ganz viel verloren gegangen. Ich finde, ganz viele Sachen wurden arg doll so ins Lächerliche gezogen. Und ich habe zu dem Zeitpunkt, wo wir das Theaterstück geschaut haben, war ich auch noch nicht fertig. Da hatte ich bestimmt noch so 500 Seiten übrig, was ich sehr gut finde. Weil desto weiter ich dann nach dem Kinobesuch gelesen habe, desto schlimmer fand ich eigentlich, was im Kino, weil wir nachher ins Kino gehen wahrscheinlich, was im Theater passiert ist mit dieser Geschichte. Weil das die Vielschichtigkeit von ganz vielen Figuren wurde komplett weggenommen dadurch, wie das inszeniert wurde. Auch die Ernsthaftigkeit und die Tiefe und der Schmerz in ganz vielen Situationen und Stellen in dem Buch wurde so ins Lächerliche gezogen. Und ich glaube, das hat mir so wehgetan. Deswegen lest das Buch, hört das Hörbuch. Ich habe es endlich beendet. Also ich habe die letzten 200 Seiten jetzt letzte Woche beendet. Ich glaube, sogar nachdem wir den Podcast aufgenommen hatten, den Tag. Genau. Also das ist mein erstes Buch.
Ich würde gerne noch mal über ein Buch reden, was ich, glaube ich, in der letzten Folge auch schon angeteasert habe, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich habe auf jeden Fall nicht inhaltlich drüber geredet und ich habe es auf jeden Fall letzte Woche beendet. Deswegen machen wir das jetzt. Weißt du, was kommt?
Was du beendet hast. Ach.
Sturmhöhe von Emily Brontë, beziehungsweise Wuthering Heights im Original. Ein Buch, was 1847 erschienen ist und ich glaube auch vielen ein Begriff. Es ist auf jeden Fall einer der kanonischsten Werke, glaube ich, die es so gibt. Es ist in der Kürze auch eine Familiensage, aber diesmal nur zwei Generationen und nicht sechs. Einmal in der ersten Generation natürlich so die Charaktere, die man vermutlich mit dem Buch verbindet, Heathcliff und Cathy. Und dann nicht deren Kinder, aber deren Kinder, wenn ihr versteht, was ich meine. Es ist ein sehr dunkles Buch und ich habe es tatsächlich auch schon mal gelesen.
Mit Mia. Wie gesagt.
Yes. Und ich glaube, es hat allen ganz gut gefallen. Aber jetzt habe ich es nochmal gelesen, auch im Rahmen der Uni. Aber das Uniseminar war jetzt nicht besonders gut. Also man kann jetzt nicht sagen, dass meine Uni-Auseinandersetzung mit dem Buch dieses Buch für mich auf ein neues Level gehoben hat, sondern ich glaube einfach, dass ich älter geworden bin und dass man andere Aspekte eines Buchs wertschätzt, wenn man es nochmal liest so und schon weiß, wie es ausgeht und so weiter und so fort und was kommt, weil ich glaube, diese zweite Generation, von der wusste ich und ich glaube, von der wissen viele beim ersten Mal lesen, auf jeden Fall nicht so richtig viel. Also ich dachte, es geht um Heathcliff und Cathy, so wie in einigen Filmadaptionen tatsächlich auch. Also da wird oft nur die Hälfte des Buchs verfilmt. Naja, liebe ich jetzt. Ist jetzt tatsächlich eins meiner Lieblingsbücher, muss ich leider sagen. Also, was Klassiker angeht, auf jeden Fall. Eins meiner Lieblingsbücher. Es ist so extrem krass geschrieben, was so zwischen den Zeilen steht, ist einfach heftig. Mein größter Kritikpunkt war immer, das ist ja quasi, also einige Leute sagen, vor allem viele YA-Bücher und Filme und so sagen, das ist die Love Story. So, ne? Und wenn man das liest, dann denkt man sich, wo ist die Liebe in diesem Buch? Weil Heathcliff und Cathy sind schon so ein Item, die sind schon ein Paar, aber besonders viel Liebe spürt man zwischen dem ganzen Hass nicht. Also dieses Buch spielt mit sehr vielen extremen Emotionen und extreme Liebe findet man selten. Und dann habe ich einen Podcast gehört von unterschiedlichen Scholars, wo gesagt wird, dass die beiden so close sind und dass deren Bond so close ist, dass sie nicht mehr andere Leute, zum Beispiel die LeserInnen, reinlassen. Und dann habe ich das Ganze nochmal unter dem Aspekt gelesen und dachte mir so, oh, irgendwie true. Also es ist kein romantisches Buch, aber es ist auf jeden Fall ein Buch, was viele Emotionen ausschließt und was sehr dramatisch ist und was sehr unverschönt ist und sehr brutal ist. Ja. Ich weiß nicht, hast du noch, was war dein Eindruck, als du es das erste Mal gelesen hast? Du mochtest es beim ersten Mal lesen lieber als ich, ne?
Ja, ich mochte es beim ersten Mal lesen lieber als Drew. Ich mochte das da schon richtig gerne. Erstmal, weil das so einen unglaublichen Sog auf mich ausgewirkt hat. Und ich fand, das las ich gar nicht so wie ein Klassiker. Also es las ich eben wie, also schon wie, also die Sprache ist wunderbar.
Prosa ist schon.
Die Prosa ist schon on point und alles, aber ich hatte halt nicht, manchmal ist das ja so, genau, dass man sich Klassiker so ein bisschen mehr erarbeiten muss, was die Sprache allein schon angeht, ne? Das liegt natürlich, hängt damit zusammen, weil es halt eben vor längerer Zeit, eben geschrieben wurde, aber das hatte ich da überhaupt nicht so das Gefühl und es war für mich halt so voller Twists und Turns, weil ich halt auch nicht wusste, dass es weitergeht. Also, das ist so überraschend gekommen und auch wie das so zusammenhängt, fand ich richtig gut und ich lieb's richtig doll, dass du es jetzt nochmal gelesen hast. Weil ich werde ganz oft gefragt, hey, wieso liest du Bücher nochmal? Genau aus diesem Grund. Genau aus diesem Grund.
Genau deswegen. Man kann einfach ein Buch, also vielleicht nicht das schlechteste Buch, aber selbst schlechte Bücher haben ja mehr Level an sich oft, die man beim ersten Mal nicht alle aufnehmen kann. Man kann sich nicht alle Details und alle Aspekte irgendwie einprägen und die reflektieren und zusammenbringen. Also ein gutes Buch braucht
definitiv
schon mehr als einen Read. Ich habe ja auch Frankenstein gelesen, darüber haben wir gereadet, meine ich. Darüber haben wir letztes Mal geredet und das hat sich nicht unbedingt besser gemacht.
Ich weiß, und also ich weiß auch, dass es weh tut, aber weißt du, andererseits denke ich mir so, ich finde, das ist doch eigentlich auch das Spannende dran, weil guck mal, wie, das spricht ja auch für dich, dass du dich einfach in deinem Lesen weiterentwickelt hast, dass du dich als Person weiterentwickelt hast und auch wie du Sachen liest und wahrnimmst und auch interpretierst und so, das ist ja trotzdem irgendwie einfach spannend, also so ein anderes Lesen nochmal.
Voll, deswegen ist das auch voll schwierig, wenn man nach seinen Lieblingsbüchern gefragt wird und dann einige Bücher hat, die halt schon immer so auf dieser Top-Liste an Büchern steht, aber man die schon seit 3 Jahren nicht mehr gelesen hat oder 5 Jahren oder 10 Jahren nicht mehr gelesen hat, denke ich mir mal, ich weiß nicht, ob das Buch wirklich noch mein Lieblingsbuch ist, weil man entwickelt sich ja auch nicht nur im Bezug auf das Lesen weiter, sondern auch einfach als Person und Interessen und Präferenzen und so,
so die Vorstellungen,
so
die man
doll
hat, definitiv. Das war ja, voll. Letztes Jahr hatte ich ja Twilight, also Bis zum Morgengrauen, den ersten Band nochmal gelesen.
Und ich liebe den.
Also es ist kein, also es war auch damals kein Lieblingsbuch, aber es geht ja so ein bisschen einfach darum, klar habe ich das nicht mehr so gelesen, wie ich es damals mit 14, 15 gelesen habe, kann ich trotzdem so die Nostalgie, sage ich mal, wertschätzen und auch, dass es unterhaltsam ist trotzdem und trotz seiner Fehler und das halt so ein Teil auch so der Lesereise, sage ich mal, gewesen ist. Also man muss das ja auch alles immer so ein bisschen reflektiert betrachten, finde ich.
Wenn ich schon diesen Blaufilter sehe, ne, es geht jetzt um den Film, wenn ich schon diesen Blaufilter auf irgendwas sehe, da fühle ich mich wieder wie 11.
Ich wünschte eigentlich, also ich möchte die schon gern eigentlich nochmal lesen. Also ich habe ja nur den ersten gelesen, vor dem zweiten habe ich mich gedrückt. Vielleicht könnten wir ja so ein Read-Along machen. Ich fände das voll cool. Und dann die Filme nochmal zusammen gucken.
Weißt du, wer das auch gemacht hat?
Nee. Ach ja, stimmt. Ariel und Raylene.
Ja. Okay, willst du mir dein nächstes Buch zeigen?
Yes, mein nächstes Buch hatte ich ja schon angekündigt in der letzten Folge bei dem, was ich als nächstes lesen will. Da war ich 50 Seiten in und ich habe es am Montag vernichtet, weil es einfach so unglaublich gut war. Es war Band 5 von Lockwood & Co., Das flammende Phantom. Und inhaltlich kann ich jetzt nicht so viel erzählen natürlich, weil es der 4. Band ist. Es geht insgesamt bei Lockwood & Co. darum, dass in England, das war eine ganz komische Mischung, in England seit 50 Jahren eine Epidemie ausgebrochen ist, und zwar eine Geisterepidemie. Die Menschen wissen nicht, wieso, weshalb.
Die Prämisse allein schon.
Wissen nicht, wieso, weshalb,
ich
lieb warum.
Das.
Und es gibt eben Agenturen mittlerweile, die nachts die Geister bekämpfen. Und es gibt einen Twist, dass eben nur Kinder und Jugendliche die Geister sehen können. Und meistens werden diese Agenturen trotzdem von erwachsenen Betreuern, sage ich mal, geleitet. Lockwood & Co. bildet da eine Ausnahme. Die haben keinen erwachsenen Betreuer und bestehen zu Beginn der Geschichte nur aus 2 Personen, aus Lockwood, Anthony Lockwood, und aus George Cubbins. Und Lucy Carlyle kommt noch hinzu. Und dann begleiten wir sie 3 eben auf ihrer Journey und lernen ganz viel über diese Geisterepidemie, was für verschiedene Geister es gibt. Das sind total spannende Fälle, die sie eben haben. Es hat immer so ein bisschen Mystery-Elemente mit drin. Es geht aber auch um Freundschaft und um Familie und so viel Humor und Witz in den Dialogen. Also das ist so eine Reihe, die habe ich richtig für mich entdeckt. Bin total dankbar dafür und macht unglaublich viel Spaß. Und ja, den habe ich auch beendet.
Die sind das Trio, die 3.
Ja,
also
die sind das wahre Trio,
das
wirklich.
Das wahre Trio. Und das ohne, mit wenig weirder Romance dazwischen. Viel schöner Freundschaft.
Ja.
Okay. Ich habe noch ein weiteres Buch beendet. Und schon wieder ein Klassiker. Ich lese nicht nur Klassiker, aber habe ich auch für die Uni gelesen. Also ich konnte nicht anders. Und zwar besuche ich ein Elegies-Seminar. Und Elegies sind eigentlich Trauergedichte, also es ist eigentlich kein Prose, sondern Poetry. Aber aus irgendeinem Grund gucken wir uns jetzt irgendwie Trauer in Prose an. Und ich weiß nicht so richtig, warum die Werke, die die Dozentin ausgesucht haben, in das Seminar passen. Weil wir sollten entweder The Sun Also Rises von Hemingway lesen. Mhm. Das habe ich aber nicht da gehabt. Würde ich auch lesen, aber habe ich nicht da gehabt. Und oder das Buch, was ich jetzt gelesen habe, und zwar Breakfast at Tiffany's von Truman Capote. Und ich weiß nicht so richtig, wie das in den Rahmen von Elegies passt, aber ich habe es gelesen. Und genau, Mittwoch werde ich schlauer sein. Mal gucken, vielleicht kann ich euch in der nächsten Folge berichten, was das Ganze mit Elegies zu tun hat. Aber ich habe, wie gesagt, Truman Capote zum ersten Mal gelesen. Breakfast at Tiffany's kennen ja viele vermutlich durch den Film mit Audrey Hepburn. Ich nicht. Hast du den Film geguckt? Mhm. Wahrscheinlich, ne?
Aber auch
ich
erst,
nicht. Also ich
nachdem
bin komplett
ich das Buch gelesen habe.
Voreingenommen. Finde ich gut. Du bist ein guter Book-Nerd.
Mhm.
wie gesagt, ich bin komplett unvoreingenommen reingegangen. Ich wusste auch überhaupt nicht, also die einzige Assoziation, die ich hatte, war die Schmuckbrand Tiffany's.
Ah ja, stimmt.
Mehr nicht. ja, und vielleicht erzähle ich jetzt mal, worum es rübergeht. Also es ist im Endeffekt, ich glaube, es ist eine Novelle, ehrlicherweise. Es hat auch nur 100 Seiten im Original, was für mich ein Sweet Spot ist. Ich liebe Novellas. konnte ich innerhalb von ein paar Stunden lesen, war gut. Und es ist im Endeffekt eine Charakterstudie über die Hauptcharakterin, Holly Golightly. Und willst du einen Fun-Fact hören zu dem Namen?
Mhm.
Ich habe schon seit Jahren gesagt, falls ich jemals eine Tochter haben sollte, will ich sie Holly nennen. Weil der Name war so komplett ungefärbt für mich.
Oh.
Jetzt ist er gefärbt. Aber ist okay, weil ich mochte das Buch. Kleiner Spoiler. Nicht so sehr, dass ich jetzt mein Kind danach benennen wollen würde, aber das ist beides, ne? Naja, ist schon okay. Und der Erzähler des Buchs ist quasi ihr Nachbar und ein mittelalter Mann. Und Holly ist 18 bis 20 in diesem Buch. Und die Beziehung der beiden ist weird. Und dann gibt es auch noch irgendwie so eine Bar und so einen Typen, der ist irgendwie schon in seinen 60ern, der auch sehr übertriebene Gefühle zu ihr hat, also nicht nur platonische Gefühle. Und das Ganze gibt der Geschichte so einen richtig ekligen Nachgeschmack. So, man sich so denkt, oh, alles sexualisieren, mhm, dieses Kind quasi, also oder diese junge Frau.
Mhm.
Und dann gibt es auch noch, also wie gesagt, viele andere Männer. Sie ist, das Buch ist 1958, also ich glaube kurz vor den 60ern rausgekommen. Und es gibt dem Ganzen so einen richtig ekligen Beigeschmack. Bis man dann reflektiert, dass das Buch auch vor Ewigkeiten rausgekommen ist. Und ehrlich gesagt, dass viele Männer auch einfach ein bisschen eklig sind. Und das hat mir Isa zum Beispiel, It's Funk auf Instagram, hat mir geschrieben, dass sie das Buch angefangen hat und so eklige Gefühle über dem Buch hatte, dass sie es nicht beenden konnte bisher. Und da dachte ich mir so, ja, fühle ich. Gleichzeitig hat sich das Ganze aber auch irgendwie real angefühlt, aus den Augen von so einem Mann zu lesen, der selbst in so einer extremen Selbstfindungsphase ist, der beruflich nicht weiß, was er machen soll, der irgendwie auch ein Autor ist oder ein Autor sein möchte. Also er ist ein Autor, aber er möchte ein publizierter Autor sein und irgendwie nicht so richtig weiß, wer er mit seinem Leben hin soll und dann von diesem Social Light quasi von den Füßen gerissen wird und irgendwie viel so des Nachtlebens und so weiter und des Alltags, wie gesagt, auch mitbekommt. Und die Perspektive ist irgendwie ein bisschen komisch, aber irgendwie hat es auch gut gepasst und ich mochte es. Was ich nicht so gern mochte, das finde ich jetzt, also noch dazu noch, da sind super viele rassistische Bezeichnungen und Perspektiven drin. Also da sind wirklich so viele Randbemerkungen über Minoritäten so der Zeit und oft das N-Wort und das ist natürlich aus der heutigen Zeit richtig, richtig schrecklich. Darauf muss man vorbereitet sein, wenn man das Buch tatsächlich lesen möchte. Mir hat gut gefallen die Charakterdarstellung von Holly und wie ihre Struggles aus so einer interessanten Außenperspektive beschrieben werden. Und ich hatte Spaß dabei. War gut. Hat mir ein bisschen Looking for Alaska Vibes gegeben. Da wird auch immer so ein, das mochte ich nicht, Looking for Alaska. Aber da werden auch immer so aus einer ganz ekligen Männerperspektive, so eigentlich super interessante Frauencharaktere beschrieben. Hätte ich das lieber aus der Sicht von einer Frau gelesen? Ja, aus ihrer eigenen Sicht, ja. Aber für ein Buch aus der Zeit, aus den 50ern, mochte ich gerne. 4 Sterne. Wuthering Heights übrigens 5. Ja, und du hast Breakfast at Tiffany's auch gelesen, ne?
Ja, also vor 6 Jahren auf jeden Fall. Also es war irgendwann am Anfang der Ausbildung. Mir hat das nicht gefallen. Ich habe das damals, glaube ich, mit Carina gelesen. Ich weiß nicht, ob du Carina noch... Ja, ne? Genau, mit Carina habe ich das gelesen. Ich glaube, ihr hat es auch ein bisschen besser gefallen als mir. Und ich, mir hat das nicht gefallen, aber ich mochte weder seine Perspektive oder seine Gedankenwelt, aber ich fand auch Holly anscheinend... Ich erinnere mich an fast nichts mehr. Ich kann nur so die vagen Eindrücke, die ich damals hatte... Gefiel mir auch nicht so. Also ich fand ihn nicht interessant als Protagonist. Und ich habe auch relativ lange daran gelesen, dafür, dass das so schmal ist. Aber
aber auch schon 6 Jahre her war. Ich glaube, mir hätte es auch nicht gefallen vor ein paar Jahren, aber jetzt kann ich irgendwie viel daran wertschätzen. Aber es ist jetzt auch nicht ein Buch, was ich jetzt so jedem empfehlen würde. Ja.
Hast du den Film denn jetzt That's geguckt? That.
Nee, ich habe das Buch ja erst gestern beendet.
Ja, stimmt. Stimmt.
No, no. Okay. Hast du noch was beendet, buchtechnisch?
Spoiler, ich habe noch 2 Sachen beendet. Nochmal ein Nachtrag. Also ich habe hier Das 8. Leben für Breker, 5 Sterne. Ich habe auch jetzt Lockwood & Co. Band 4, 5 Sterne gegeben. Also es waren wirklich richtig gute Bücher. Und als nächstes habe ich gelesen von Alina Bronski, Schallplattensommer. Und das war ein Reread. Und witzigerweise habe ich mal nachgeschaut. Ich habe das letztes Jahr im Juni gelesen auch. Und das habe ich so ein bisschen auf Vorbereitung auf diese Folge gelesen, weil das so ein perfektes Sommerbuch ist. Das ist ein sehr, sehr dünnes Buch. Und es geht um das junge Mädchen Maserati. Maserati wird im Laufe des Buchs 17.
Das ist noch lustig als Mercedes, der Name.
Ja, aber das ist voll spannend. Also ich dachte auch so beim Lesen erst so, was? Aber das hat halt alles so einen Sinn in dem Buch, was ich ganz spannend finde. Und Maserati arbeitet in so einem kleinen Ferienörtchen mit ihrer Großmutter. Die haben so einen Imbiss. Man merkt aber oder findet relativ schnell heraus, dass Maserati sehr viel Verantwortung übernehmen muss und dass es der Großmutter nicht immer unbedingt so gut geht. Und zu Beginn der Geschichte zieht eine neue Familie in das Dorf mit 2 Cousins, die sie beide eben kennenlernt. Und der eine Cousin hat tatsächlich eine Schallplatte mit dabei, mit so einer alten Band aus den 50ern aus Berlin oder so. Und auf dem Cover ist ein Mädchen drauf, das genauso aussieht wie Maserati. Und das kann halt allein zeitrechnerisch...
Ja, aber ist so lustig, so
nicht, ja, ist in Ordnung. Ist zeitrechnerisch halt einfach nicht funktionieren. Und dann geht's einfach so ein bisschen darum, wie wir sie eben in diesem Sommer begleiten, wie wir die Jungs auch kennenlernen, wie wir eben dem Geheimnis so ein bisschen nachgehen, was es mit dieser Schallplatte auf sich hat. Und das fängt so den Sommervibe richtig schön ein. Also auch beim zweiten Mal lesen mochte ich es total gerne. Alina Bronski hat so eine richtig schöne, schnörkellose Art zu schreiben. Und trotzdem kommt so richtig viel Nostalgie auf. Was bei mir aber, glaube ich, auch einfach generell oft damit zusammenhängt, immer wenn so Sommer im Vordergrund steht, dass das bei mir halt sehr viel mit mir macht. Und das hat mir sehr gut gefallen. Dem habe ich 4 Sterne gegeben, weil ich im Gegensatz zu Alina definitiv dicke Bücher bevorzuge. Und ich auch hier finde, ich hätte unglaublich gerne noch 100 Seiten gehabt, um noch so ein paar Sachen mehr herauszufinden, noch so ein paar mehr Details zu bekommen, aber trotzdem eine sehr schöne Sommergeschichte.
Ich finde das immer übersichtlicher, wenn Bücher kurz sind. Dann kann man immer so alle Szenen und Relationen zueinander setzen und so. Finde ich irgendwie schön, aber ich verstehe auch den Appeal von langen Büchern. Ich mag auch ein paar lange Bücher.
Mir schürft das immer zu sehr an der Oberfläche, weißt du, wenn es so...
Ja, aber dann ist es kein gutes Buch. Also gute Bücher, die kurz sind, bei denen hast du nicht das Gefühl, dass die...
Ich habe noch nie ein dünnes Buch.
Bei mir Normal People.
Aber ich habe noch nie ein dünnes Buch gelesen. Ja, aber Normal People ist nicht so super dünn. Das ist schon ein durchschnittlich langes Buch. Also das hier hat...
Aber es
hat
auch keine 300 Seiten.
Also wenn ich dünn sage, das hier hat halt 190 Seiten.
Ja, und Normal People ist schon ein bisschen länger natürlich. Aber es hat jetzt auch keine 300 Seiten, wie gesagt. Vielleicht gibt es auch einen Unterschied zwischen kurz und Kurzkurs. Weil Kurzgeschichten bin ich ja auch nicht so der Fan von. Okay. Und dein letztes Buch, was ist es? Ich bin gespannt.
Mein letztes Buch, das hatte ich auch im letzten Podcast erwähnt, ist von Caroline Wahl, 22 Bahn. Ein dünnes Buch, was mir aber sehr gut gefallen hat.
Triumphiert.
Es hat mir sehr gut gefallen. Es hat allerdings, also nur, es hat 4,5 Sterne bekommen. Das hatte aber mehr mit so einem stilistischen Element in der Sprache zu tun, weil die Dialoge immer wie so Dialoge einfach sind. Also es ist dann immer der Vorname, Doppelpunkt, dann das, was gesagt wird. Und dann kommt der nächste Name, Doppelpunkt. Also ich lese mal einfach so eine unverfängliche Stelle kurz vor, damit ihr so einen Einblick habt. Ich, der wollte einfach nur auf dich raufspringen, Ursula, ja. Wir schweigen. Ich, zeig ihn mir mal. Ursula nickt. Ich, dann springe ich auch mal auf ihn drauf. Ursula nickt. Weißt du was?
Sehr postmodern.
Das gefällt mir nicht. Das mag ich nicht. Das hat mich auch immer aus dem Lesen rausgebracht. Aber ansonsten hat mir die Sprache total gut gefallen. Also Tilda, die Protagonistin, ist Mathematikerin. Also die studiert Mathematik. Ist auch kurz davor, ihren Master abzuschließen. Und arbeitet nebenbei noch an einer Supermarktkasse. Und abends schwimmt sie halt immer diese 22, diese titelgebenden 22 Bahnen. Und das ist so ihr einziger Ausgleich eben von zu Hause, weil sie sich um ihre kleine Schwester kümmert, um die Ida, weil ihre Mama alkoholkrank ist. So, und das, finde ich, wird auf eine sehr intensive Weise beschrieben. Auch insgesamt so, es gibt immer so ein paar kleine Flashbacks, eben als Tilda selber noch ein Kind war. Jetzt mittlerweile ist ja schon Mitte, Ende 20. Und diese Sache, dass die eben Mathematik eben so ihre Leidenschaft auch ist, findet man immer wieder. So, sie zählt immer verschiedene Sachen und das hat mir gut gefallen. Und es gibt dann eben auch einen Mann, der noch auftaucht, der Viktor. Und Viktor ist auch ein sehr, fand ich eine sehr interessante Figur. Und es gibt auch eine Liebesgeschichte, aber so ganz, das war alles so nicht so kitschig, nicht so, also auch nicht so dramatisch. Also die Themen sind ernst, gar keine Frage. Also an der Stelle auch, ne, Triggerwarnung, also Alkoholismus und auch häusliche Gewalt spielt auch eine Rolle in dem Buch. Wenn man das nicht so gut abkann, sollte man das nicht lesen. Aber sie packt da nicht noch mehr Drama rein. Weißt du, was ich meine? Also das fand ich halt so schön an dem Buch. Und trotzdem fängt das auch irgendwie diesen Sommer ein, weil man immer sieht, wie sie versucht, halt ihrer kleinen Schwester trotzdem irgendwie so einen schönen Sommer möglich zu machen und sie auch so ein bisschen aus ihrem Schneckenhaus rauszuholen. Und fand ich wirklich sehr, sehr schön. Wie gesagt, das Einzige, was mich nicht abgeholt hat, ist halt eben dieses stilistische Mittel bei den Dialogen. Mhm. Ja. Das sind die Sachen, die ich gelesen habe. Irgendwie voll viel.
Wirklich viel.
Aber deswegen habe ich auch nichts, also ich habe keine Serie, keinen Film oder so geguckt. Das ist bei mir komplett weggefallen. Wie sieht's da bei dir aus?
Ich habe zwei Sachen, über die ich gerne kurz reden möchte. Die erste geschaut Sache, über die ich reden möchte, ist, und da rede ich vermutlich nächste Folge mehr drüber, aber du weißt ja, dass ich zum ersten Mal Friends gucke, ne?
Ja.
Und ich bin jetzt fast durch. Ich habe jetzt nur noch 12 Folgen in Staffel 10.
Das sind so viele Staffeln.
Diese 12 Folgen, die ich mir aber seit einer Woche oder so aufspare. Weil man, also, egal was für eine Serie, wenn man die so lange durchzieht, dann hat man automatisch so eine emotionale Bindung zu den Charakteren, würde ich mal behaupten. Also, ich glaube zum Beispiel, Grey's Anatomy lebt mittlerweile ja auch nicht mehr vom Plot, sondern sehr arg von der emotionalen Bindung, die die Zuschauenden zu den Charakteren haben. Und da bin ich sehr traurig drüber. Gleichzeitig, ich kann verstehen mittlerweile so viele Referenzen, so Popkulturreferenzen, das macht mich so glücklich. Zum Beispiel in der letzten Woche, es gibt so eine Folge in der 10. Staffel oder Ende 9. Nee, schon in der, nee, muss in der 10. sein, Ende 10., Anfang der 10. Staffel, wo sich Ross, eine andere Person, will ich jetzt nicht spoilern, aber Ross, eine andere Person, Joey, treffen. Und da gibt es so eine Szene, wo Ross so in sein Wein- oder Martini-Glas oder so reinguckt und so weint. Und oh mein Gott, der Tag, an dem dieses Meme getrennt hat, da habe ich diese Folge geguckt und gesagt, wow, ich liebe alles da dran. Deswegen liebe ich so alte Sachen zu gucken und traurig zu sein über Dinge, die schon seit jetzt 20 Jahren abgeschlossen sind und immer noch Sachen zu shippen und aktiv dabei zu sein, was für die meisten seit einer Generation abgeschlossen ist. Naja, so viel zu meiner Liebe zu Friends. Ich dachte nur, viele können bestimmt relaten, weil das ja wirklich eine sehr populäre Serie ist, die auch quasi alle Leute, zumindest alle Millennials, gesehen haben. Und älter. Also alles Millennials und darüber. Und dann habe ich noch eine Miniserie geguckt mit 2 Folgen und zwar ganz passend zu gelesen. Die BBC-Adaption von Wuthering Heights aus dem Jahre 2009 mit Tom Hardy und Charlotte Riley als Heathcliff und Cathy. Oh, man kann ja sagen, was man will. Ich habe auch schon eine richtig schlechte Adaption gesehen. Die war auf jeden Fall besser. Gleichzeitig sind Wuthering Heights-Adaptionen oft so richtig überromantisiert und die Erzählung lebt ja auch so ein bisschen davon, dass sie, dass die Rahmenhandlung der Geschichte ist, dass so ein Typ, Lockwood, irgendwie in diese Familien kommt und das alles mit so einer frischen Perspektive betrachtet und sich von der Housekeeperin erzählen lässt und so weiter. Sowas wird in Adoption oft rausgeschnitten, wenn man sagt, dass die Kamera quasi diese narrative Perspektive einnimmt, die Lockwood hat. Weil Filme ja immer so omniscient sind. Wenn man alles sieht, nicht nur eine Perspektive hat. Keine charakterliche Erzählung, sondern Charaktere, die Erzähler, die alles wissen.
Ein allwissender Erzähler, keine Ahnung, ich weiß das Fachbegriff ja. nicht.
Ja, Allwissen, danke. So, und dann ist die Adoption natürlich auch sehr überromantisiert. Also im Buch gibt es kaum eine Szene, wo die beiden gar Händchen halten oder sich romantisch küssen. Das ist sehr familiär gehalten und der Rest wird erzählt. Aber da gibt es sehr viele schöne Montagen, wo sie auf sehr schöne Musik im Moor rummachen und das ist, also ist einfach schön anzusehen. Und dann muss man doch sagen, dass Tom Hardy und Charlotte Riley sich in dem Film, also an dem Set von dem Film, von der Miniserie, hat nur zwei Folgen, deswegen sage ich mal Film, kennengelernt haben und dann geheiratet haben und Kinder bekommen haben. Das ist natürlich auch sehr romantisch. Also ich glaube, das ist schon die beste Wuthering Heights-Adoption, die so existiert, meiner Meinung nach. Von denen, die ich gesehen habe. Ich habe natürlich auch nicht alle gesehen, die ganzen alten habe ich nicht gesehen. Ich war schon nett. Gibt's auch auf YouTube.
Ich finde es so cool, wenn sie eine richtige Serie macht. Also eine richtige Serie im Sinne von mehrere Folgen. Also jetzt so nochmal neu irgendwie. Und so ein bisschen näher dran und nicht so.
Es ist schon nah dran. Aber wie gesagt, diese Elemente der Romantik. Also der. Haha. Also in der die Romantik in der Romantik, die werden natürlich nochmal sehr hervorgehoben. Und die Charaktere werden auch sympathischer gemacht, weil ich glaube, mittlerweile sind so unlikable Charaktere oder ErzählerInnen ein bisschen mehr im Trend oder wieder im Fokus oder so am Zahn der Zeit. Aber so 2009, glaube ich, war das jetzt nicht so der Schrei. Deswegen hat man die alle ein bisschen sympathischer gemacht. Ja, muss man, glaube ich, einfach wissen. Mhm. Okay, wollen wir zu Gehört übergehen?
Oh ja, gehört. Gehört. Nostalgie ist auch hier bei mir das Stichwort tatsächlich. Der Sommer macht immer verrückte Sachen mit mir, vor allem wenn ich frisch aus dem Urlaub komme. Ich habe irgendwie, ich weiß auch gar nicht, wie es dazu gekommen ist, so alte Anime-Intros gehört. Vielleicht auch, weil wir letztes Mal so ein bisschen drüber gesprochen haben, also über Anime, das wir angerissen haben wegen Studio Ghibli. Und ich habe einfach von Digimon, glaube ich, zufällig, irgendwo habe ich von Digimon das Intro gehört. Leb deinen Traum. Und irgendwie bin ich dann da in so ein kleines Rabbit Hole, hab mich da so ein bisschen so die alten Sachen durchgehört und das ist einfach Nostalgie, ich lieb das. Und ansonsten höre ich aber auch generell gerade viel deutschsprachige Musik. Also Casper hat ja ein neues Lied gedroppt, Emma, das Lied finde ich wunderschön, leider.
Alle bringen gerade Lieder raus mit dem Namen Emma im
ja,
Titel.
Und ich finde,
Taylor Swift bringt auch ein neues
Lied mit
Emma raus.
Das wow. Lied ist wunderschön und ich finde den Namen Emma auch an sich wirklich schön, aber ich kenne in meinem Leben, und ich kenne einige Emmas, ich habe in meinem Leben noch keine Emma kennengelernt, die ich mag bisher. Deswegen ist das immer so ein bisschen schade. Aber es gibt auch ein sehr schönes anderes Lied, das heißt Dana. Das ist auch sehr schön. Das ist auch so ein bisschen, ja, nicht so ganz so konventioneller Name vielleicht. Und ansonsten höre ich Berg. Den habe ich auch neu entdeckt für mich. Liebe ich sehr. Könnte dir auch gefallen, obwohl es deutschsprachig ist. Also du hörst, ich weiß, du hörst auch deutschsprachig, aber auch eher so nostalgische Sachen, die du magst von früher deutschsprachig. Das ist halt so eher so neuer, aber auch so sehr melancholisch und so hat so einen nicen Vibe. Also es könnte dir auch gut gefallen. Und Marie Bodmer höre ich momentan ganz gerne, so was Frauen angeht. Ist auch deutschsprachig. Die hat so Lieder wie, ich weiß nicht, Filmriss und Swimmingpool und das so richtig schön laut, das knallt. Und du so?
Ich habe eine kleine Confession an dich. Kleine Beichte. Weißt du, welchem Album ich mich angenähert habe?
Nee. Lord? Oh nein,
im
du
Zuge
hast Solar Power, wirklich?
Ja. Im Zuge des heißen Sommers.
Verräterin.
Du hast den Sommer, aber ich möchte ein bisschen, ich versuche diese Sommer-Vibes aufzunehmen. Und dachte ich mir, welches Album passt? Wie kann ich mich dem Sommer annähern? Solar Power. Und ich finde immer noch, dass der Vibe von Melodrama und von dem ersten Album von Lord Pure Heroine, ne?
Mhm.
Ja. Dass die unmatched sind und das Melodrama das eines der besten Alben auf dem gesamten Planeten ist. Aber mittlerweile, und es hat 2 Jahre gedauert, weil das Album kam schon 21 raus, gefallen mir ein paar Lieder. Mood Ring zum Beispiel ist gut, Fallen Fruit ist gut und Secrets from a Girl Who's Seen It All. Mag ich. Höre ich mittlerweile, sind auf meiner Playlist drauf.
Vielen Dank, dass ihr uns ein bisschen begleitet habt auf unserer Journey beim Podcast, denn an dieser Stelle
jetzt
wird er direkt gecancelt.
Du magst Lord auch.
Ja, ich mag Lord, aber das Album mag ich nicht.
Ist okay, aber hast du dem so eine richtige Chance gegeben oder nur einmal reingehört, als es rausgekommen ist und dann entschieden?
Nee, nee,
gar
keinen
Bock.
Weil
das, machst du das ja auch nicht.
Nee, nee, ich habe das schon damals, als es rausgekommen ist, komplett. Ich höre ja auch Lieder fertig. Ich mache das ja nicht so wie eine gewisse andere Person, die auch immer nach 30 Sekunden weiterskippen muss ein Lied.
Immer nach der besten Bridge, dann mache ich weiter.
Ich hab dem schon eine faire Chance gegeben. Aber mich hat es halt einfach nicht gecatcht. Okay, aber ich fand die auch sehr so monoton einfach. Aber vielleicht höre ich jetzt heute Abend nochmal rein. Vielleicht hat sich auch das, auch da muss man sagen, manchmal muss man so Sachen nochmal eine Chance geben.
Ja, das, wie gesagt, ist jetzt auch nicht mein liebstes Album, aber passt schon gut. Passt schon gut zum Sommer. Okay, wollen wir ganz, ganz kurz darüber reden, was wir gerade lesen? Weil wir werden ja vermutlich dann in der nächsten Folge ein bisschen mehr zu den Büchern sagen, die wir dann hoffentlich beendet haben. Aber vielleicht einmal im Überblick, was wir gerade lesen.
Ich kann auch wirklich nicht viel zu sagen, weil ich habe ein Kapitel gelesen. Und zwar habe ich von Jennifer Lynn Barnes, wie auch erwähnt, Cold Case Academy angefangen zu lesen. Und ja, ich mag's. Ich mag's total gerne. Also es fängt
Ende.
Es fängt so schön knackig an. Das mochte ich bei Inheritance Games auch. Man ist direkt irgendwie drin in der Geschichte. Es taucht eine mysteriöse Figur auf. Die Protagonistin Cassie kellnert. Und es taucht ein Junge in ihrem Alter ungefähr auf, der sie so ein bisschen beobachtet. Sie nimmt seine Bestellung auf, er möchte Eier. Sie fragt, wie möchten sie ihre Eier? Und er sagt, sag du es mir. Und nein, nicht auf so eine eklige Art und Weise. Nicht auf so eine eklige Art und Weise, sondern sie soll raten.
Hast du da die falsche Stelle rausgesucht?
Nein. Also. Man hört auch manchmal nur das, was man hören möchte. Ne? Es geht darum, dass sie sozusagen, weil er weiß, dass sie Leute beobachtet und Leute lesen kann, soll sie ihm jetzt sozusagen anhand der kurzen Momentaufnahme, die sie mit ihm gesprochen hat, sagen, ob er jetzt Spiegeleier will, gekochte, pochierte, wie auch immer so. Und sie holt ihm dann eben, während sie dann ihm sein Essen bringt, bla bla bla, ist er dann irgendwann weg, hat Geld dagelassen und eine Visitenkarte vom FBI. So, und das ist so das erste Kapitel. Und sie fragt sich natürlich, was will das FBI von mir?
Mit dem Kontext ist das natürlich weniger eklig, als wenn das ein fremder, ekliger Typ gewesen wäre. So, ich lese gerade 3 Bücher. Hm. Aber eins lese ich schon seit 100 Jahren.
Middlemarch.
Middlemarch, sehr dick, sehr gut. 1871 bis 72 rausgekommen in 8 Installments. Also eigentlich war das Buch nicht so super dick, wie meine Ausgabe ist, sondern eigentlich waren es 8 Einzelteile in Anführungsstrichen. Zumindest in der, so wie sie publiziert wurden. Das Ganze spielt 1830, kurz vor diesem Reform Act, in der Kleinstadt, die da heißt Middlemarch. Und es ist ein sehr viktorianisches Buch. So. Also es ist im Vergleich zu den romantischen Werken von davor, wie zum Beispiel Wuthering Heights, sehr wenig direkt. Emotionen sind nicht so vordergründig, sondern es ist viel so Kleinstadtschnack, ne? Also wer heiratet hier wen und wer will seinen Stand auf welche Art und Weise hochheben und hochheben, also erhöhen und so weiter und so fort. Viel sowas. Dann lese ich immer noch Notes on Heartbreak von Annie Lord. Habe ich aber nicht weitergelesen bisher, aber um mal keinen Klassiker zu zeigen. Gefällt mir gut. Wie gesagt, da geht es ja um Herzschmerz und es ist von der Dating-Kolumnistin oder einer der Dating-Kolumnistinnen aus der Zeitschrift Vogue geschrieben worden. Und dann lese ich auch noch einen anderen Klassiker aus den 60ern, 1960 erschienen, To Kill a Mockingbird. Da bin ich jetzt bei 58% oder so. Oh, ist in Ordnung, ne? Die Erzählstimme ist halt sehr jung. Scout, guter Name. Aber auch da sind so viele rassistische Bezeichnungen drin, dass mir es richtig hart auf den Sack geht. So. Weiß ich nicht, ist okay. Erzähle ich vielleicht nächstes Mal mehr drüber, außer ich bin so genervt davon, dass ich es nicht tue. Mhm. Aber ist okay.
Findest du das denn sinnvoll für Schullektüre?
Boah, weiß ich nicht. Also, wenn ich mir so vorstelle, in der Schule gibt es ja auch so viele Passagen, die man sich so gegenseitig vorliest oder so, ne? Also, dass die Lehrerin sagt, ja, wir sind auf Seite 20 und wir lesen jetzt Abschnitt 5. Also, weiß ich jetzt nicht, ob das sein muss, 2023. Mhm. Auf der anderen Seite ist natürlich auch eine spannende Auseinandersetzung mit dem Thema Rassismus und so, ne? Und was es bedeutet, schwarz zu sein. Aber ich weiß nicht, ob man, zumindest in Amerika, ich weiß nicht, ob man nicht vielleicht auch was Zeitgemäßeres nehmen kann, weil viele Probleme der Community sind bestimmt damals die gleichen wie heute leider und wurden nicht bearbeitet. Aber ich kann mir schon oft vorstellen, dass, oder schon auch vorstellen, dass aktuelle Bücher dem Ganzen ein bisschen mehr Zugänglichkeit.
Kurze Frage, schaffen. Das ist vielleicht eine blöde Frage, aber ist mir egal. Die Autorin ist aber weiß, oder?
Ich habe keine Ahnung. Soll ich mal schnell googeln nebenbei?
Ja, bitte. Weil das wäre ja auch so ein Aspekt. Weißt du, ob es nicht dann sinnvoller wäre, vielleicht
bestimmt
Literatur dann zu nehmen zu dem Thema von einer Person, die halt auch wirklich...
Die Autorin ist safe weiß. Also erstmal geht um Harper Lee.
Genau.
Weil wer, also 1960...
Ja, ja, schon, oder?
Ja, ist eine weiße
Frau. Ich glaube, ich habe nur bis
also,
jetzt,
ich
da noch
nicht
nie drüber nachgedacht, um ehrlich zu sein.
Also ich kenne ihre ethnische Herkunft natürlich nicht, aber auf jeden Fall ist sie nicht schwarz.
Okay. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber ja.
Aber ist ja, also, ich glaube, das ist ja an sich gut, erstmal, dass in der damaligen Zeit die Leute mit dem Privileg dann auf die Probleme aufmerksam gemacht haben. Aber ich stimme dir auch voll zu, dass man jetzt Own Voices, AutorInnen auf jeden Fall mehr die Bühne bieten sollte. Vor allem in der Schule, wo ja viele Kinder angesprochen werden, die im Privaten nicht lesen und keine Bücher zur Hand nehmen. Und wenn die so limitierten Einblick haben quasi in die Welt der Bücher, dann kann man vielleicht schon was nehmen, was ja ein bisschen.
Ich glaube, dass ich ganz gerne in der Zukunft mal irgendwie, es muss ja nicht eine komplette Themenepisode dazu sein, aber vielleicht irgendwie so ein Fragment zu Thema Schullektüre, weil ich glaube auch, dass da.
Ja.
Ich glaube, dass es sinnvoll wäre, dass man Schullektüre auch klar kann und dies und jenes, aber dass man im Hinblick auf das, was du gesagt hast, dass man ja eigentlich die Menschen zum Lesen bringen möchte, die Kinder, dass man da ein bisschen was ändern müsste eigentlich. Aber ich glaube, das ist eine gute Sache für irgendwann anders.
Glaube ich auch. Okay, da könnte man viel zu sagen, aber ich frage dich jetzt eine weitere relativ oberflächliche Frage, bis wir dann zum nächsten Segment unseres Podcasts übergehen. Ist was Spannendes bei dir eingezogen, buchtechnisch?
Pass auf, ich war ja im Urlaub.
Pass auf.
Ich war ja im Urlaub.
Du warst im Urlaub, ja.
Und da war ich auch nicht so viel im Internet so und war auch nicht so viel auf den buchigen sozialen Medien und plötzlich tauchte ein Buch aus dem Nichts auf. Also ich bin aber auch nicht mehr so im Game drin, wie ich es mal war, irgendwie auch so was englischsprachige Sachen angeht. Und so Hype-Sachen sind bei mir auch eher mal schon schwierige Angelegenheit. Aber dieses Buch ist plötzlich aus dem Nichts aufgetaucht und ich dachte mir, wow, das klingt geil, das klingt nach einem Buch für mich. Da geht es um Drachen, da geht es um High Fantasy, um so eine Akademie. Und dann habe ich mir das vorbestellt, noch aus dem Urlaub zurück vorbestellt. Ich habe es auch mit dem Buchschnitt, wobei ich in dem Fall muss ich sagen, in dem Fall sagen muss.
Ist nicht schön. Den wollen alle haben?
Den wollten alle haben. Also, ich habe schon schlechtere gesehen. Ich kann euch das ja auch mal hier. Also, es gibt eine schöne Karte innen drin für die Leute, die das im Videoformat schauen. So, also, es ist schon.
Das Hardcover ist ja hässlich, Entschuldigung.
Ich finde, das sieht aus wie so ein Game of Thrones Drache, ganz ehrlich.
Ja, ist okay, aber zusammen mit dem Buchschnitt und den Endpapern, das ist ja überladen des Todes.
So.
Okay, Entschuldigung. Ja,
also ich muss sagen, ich finde, das ist schon nicht das hässlichste Buch, was ich je gesehen habe. Da gibt es viele andere.
Aber für den Hype und wie die Leute ausrasten, muss man auf BookTok unterwegs sein, wie die Leute ausrasten für diesen
Buchschnitt. Wirklich?
Ja, ja.
Naja, also ich habe es gekauft.
Weinen, weil sie ihn nicht mehr kriegen.
Wirklich?
Ja, ja.
Freunde.
Und es gab ja auch so eine Illumicrate-Ausgabe oder so davon. Und da waren tausende Leute stundenlang in dieser Warteschlange. Und die Seite ist gecrashed. Also englischsprachige Leute überwiegend, nehme ich an. Aber
Buchmenschen sind schon krass drauf manchmal, ne? Und ist bei dir irgendwas Spannendes eingezogen?
Ich war in der Bibliothek, in der Uni-Bibliothek. Und ich gehe jetzt nicht besonders genau auf die Bücher ein, aber das war eine Experience für mich. Ich hatte so schlechte Laune nach so einem Seminar. Das war so unnötig und es war so früh und didaktisch schlecht. Und dann war ich in der Uni-Bib und ich hatte so gute Laune. Die macht jetzt leider zu, weil wir umziehen. Aber kleiner Bib-Hall.
Ich wollte sagen, wie, die macht einfach zu? What?
Ja, von Juli bis Oktober, weil wir den Standort wieder zurückwechseln. Aber wenn man sich zwischen dem 3. und dem 14. Juli oder so Bücher ausleiht, dann darf man diese 3 Monate haben. Da werde ich natürlich jetzt so ein paar Mal hingehen in der nächsten Woche. Die muss ich bis dahin wieder zurückgegeben haben, aber ich habe mir ausgesucht im Schnelldurchlauf John Didion's Slouching Towards Bethlehem in dieser sehr alten Ausgabe. Das ist 1968 rausgekommen und auch wieder eine Essaysammlung, sehr Didion typisch, wo sie ein Porträt über das Amerika in den 60er Jahren zeichnet. Zum Beispiel geht es um Hippies und um Pearl Harbor und natürlich um our favorite hot girl place, California in den 60ern, also zwischen 61 und 68. Und ich habe mich immer gefragt, was der Unterschied zu The White Album ist, weil The White Album, das ist ja so, glaube ich, mit das populärste Buch von John Didion, das weiße Album auf Deutsch. Aber es wird immer, ehrlich gesagt, genau gleich gepitcht. Aber dann habe ich rausgefunden, dass das Buch erst 79 rausgekommen ist und die Effekte der 60er auf die 70er beschreibt. Also ich glaube, es ist nicht so verkehrt, wenn man zuerst Slouching Towards Bethlehem und dann The White Album liest.
Gibt es das auch auf Deutsch? Weißt
ja,
du das?
Ja, das gibt's, aber ich kenne den Titel gerade nicht. Aber das gibt's auf Deutsch.
Auf unserem Instagram-Account, sorry, dass ich dich unterbreche, auf dem Instagram-Account posten wir immer ja für jede Folge so eine kleine Übersicht von den Büchern. Da werde ich dann in Zukunft auch schauen, dass wir immer den englischen und den deutschen Titel da haben, einfach für die Leute, die lieber auf Deutsch lesen statt auf Englisch.
Ich glaube, der Titel ist tatsächlich gleich, aber das hat noch, glaube ich, einen Untertitel oder so. Ja. Dann habe ich mir eine Geschichtssammlung, und zwar Selected Poems, also ausgewählte Gedichte von Sylvia Plath ausgesucht. Eigentlich wollte ich mir natürlich Ariel ausleihen, weil das natürlich so die Sammlung ist von Sylvia Plath. Aber die war vergriffen. Schade. Und dann habe ich hier noch zwei, sagen wir mal, Sekundarliteratur quasi ausgeliehen, und zwar American Literature in Transition, die 1960er und die 1970er zusammengefasst, und British Literature in Transition, 1960 bis 1980, unter Titel Flower Power. Und es hat den Hintergrund, dass ich natürlich selbstverständlich entsprechend meiner Hyperfixation jetzt meine Bachelorarbeit, die ansteht, sehr, sehr, sehr gerne über die 60er und die 70er schreiben würde. In Amerika, aber eigentlich liebe ich England oder beziehungsweise die komplette UK. Eigentlich mehr als Amerika. Aber ich glaube, ich habe herausgefunden, mit Ausnahme der Zeit. Aber deswegen habe ich mir die britische Variante des amerikanischen Werks, was mich eigentlich interessiert hat, auch nochmal ausgeliehen. Damit ich gucken konnte, okay, was ging so in den 60ern, 70ern, ich glaube hier auch noch in den 80ern, auf der anderen Seite der Welt, naja, also auf der anderen Seite des Ozeans. Aber hat mich nicht gekriegt. Ich bleibe bei Amerika, zumindest in der Zeit. Ansonsten bleibe ich selbstverständlich der Anglistik treu. Aber ich glaube, für die Bachelorarbeit würde ich jetzt gerne in die Amerikanistik gehen. Nerd Talk zu Ende, aber das begeistert mich sehr, sehr, sehr doll.
Ich finde es so schön, weil die Leute hören auf jeden Fall deine Begeisterung in der Stimme, aber die Leute, die zuschauen, ihr seht auch einfach das Glitzern immer in ihren Augen, wenn sie über so ein Thema redet, was gerade so die Brand ist oder gerade eben Hot Topic ist. Und das ist, ich finde das schön. Ich liebe das, wenn man sich einfach für etwas begeistern kann, und das macht Spaß.
Das war das Segment. Ich habe richtig Bock auf das nächste.
Ja, und das haben wir jetzt so ein bisschen unterschiedlich gestaltet, weil wir uns nicht so genau, ja, also was heißt nicht einig, aber wir wussten nicht, wie wir das so handhaben wollen. Wir sind ja auch so ein bisschen noch in der Findungsphase.
Lässt deswegen habe ich aus?
Als Oh nein, Book News habe ich vergessen. Okay. Ja, ich habe Book News ausgelassen. I'm so sorry.
Ist okay.
Willst du es einleiten? Soll ich es einleiten?
Monja hat euch einen kleinen Teaser gegeben für den nächsten Part. Ich ruder kurz zurück und wir gehen nochmal auf unsere Book- und Popkultur-News der Woche zurück, beziehungsweise der letzten Zeit. Meine beziehen sich nicht nur auf die letzte Woche, aber ich habe 3 kurze Snippets, über die ich gerne mit dir reden möchte. Soll ich mal mit dem ersten anfangen?
Unbedingt.
Das ist eine relativ ernste Thematik im Vergleich zu den anderen beiden ganz kurzen Sachen, die ich habe. Und zwar Elizabeth Gilbert kennen wir von Eat, Pray, Love, kennen wir von City of Gods, kennen wir von Big Magic. Ich glaube, so die drei Bücher kenne ich von ihr. Die gute Frau hat ein neues Buch angekündigt gehabt. Hast du das mitbekommen?
Nee, überhaupt nicht. Das sind wirkliche News für mich gerade.
Ich beziehe mich dabei auf den New York Times Artikel, den ich euch in den Shownotes verlinke, falls ihr noch ein bisschen tiefgehendere journalistisch recherchierte Informationen haben möchtet. Und zwar hat sie ein Buch angekündigt, seit längerer Zeit mal wieder, und der Titel dieses Buch war The Snow Forest. Das Ganze sollte im Sibirien des 20. Jahrhunderts spielen. Vielleicht hören wir über Sibirien jetzt auch schon das Problem raus. Und zwar sollte das Buch eine russische Familie in den 1930ern, um konkreter zu sein, verfolgen, die sich aus der Gesellschaft zurückgezogen haben. Das Buch sollte eigentlich am 13. Februar 2024 rauskommen. Man kann, glaube ich, also sagen, dass wenn sie jetzt, ich glaube, es war zum jetzigen Zeitpunkt vor anderthalb Wochen, kam die News raus. Ich glaube, am 12. Juni ungefähr. Kann man vermutlich sagen, dass wenn das Buch für Februar schon veröffentlicht werden sollte, dass sie wahrscheinlich sehr, sehr weit war im Entstehungsprozess dieses Buchs. Würde ich mal behaupten. Durch politische Ereignisse, die mit der Russland-Ukraine-Auseinandersetzung zu tun haben, wurde dieses Buch jetzt allerdings ohne neues Datum verschoben, / gecancelt. Der Grund dahinter war, dass auf Goodreads so viele Leute dem Buch eine Ein-Sterne-Bewertung gegeben haben, dass das Buch einfach so technisch keine Chance mehr hatte und natürlich aber auch viele Leserstimmen ihr eingetroffen sind. Sie hat jetzt nicht über Hate Mail oder so geredet. Sie hat sich in dem New York Times Artikel auf die LeserInnen-Stimmen ihrer LeserInnen aus der Ukraine bezogen. Und vielleicht ein kurzes Quote dazu. Ich lese ganz langsam vor im Original Englisch. Ich paraphrasiere danach nochmal auf Deutsch. It is not the time for this book to be published, and I do not want to add any harm to a group of people who have already experienced and who are continuing to experience grievous and extreme harm. Also sie möchte kein Buch, das in Russland spielt und über russische ProtagonistInnen sich dreht, zu einer Zeit rausbringen, wo Russland politisch gesehen Dinge macht, die negativ zu bewerten sind.
Also du kannst es, finde ich, schon beim Namen nennen. Also ich finde das schon richtig zu sagen, das ist nicht eine politische Auseinandersetzung. Also die führen Krieg gegen die Ukraine.
Das ist ein Krieg.
Also das ist Krieg. Ja, ja. Das müssen wir jetzt nicht irgendwie, it is how it is, ne?
Yes. So, das ist, ich habe gar keine persönliche Stellung dazu, aber ich fand das natürlich sehr krass, weil wenn das eine Autorin gewesen wäre, von der wir nicht ausgehen können, dass sie vermutlich genügend Geld hat, um über die Runden zu kommen, so, dann wäre das teilweise, also für neue AutorInnen, vielleicht für Debutantinnen oder so, wäre das finanziell schon fatal. Also ich denke mal, viele Jahre Arbeit sind da reingegangen und das jetzt einfach zu scratchen wäre fatal. Gleichzeitig ist es natürlich auch gut, einer Gruppe an Menschen, die schon, wie sie auch in ihrem Quote sagt, so viel Leid erfahren und so viel Tod erfahren und, ne, da nicht nochmal irgendwie der Gegenseite die Bühne zu geben. Auf der anderen Seite geht es um russische AussiedlerInnen, also die, die sich ja quasi auch auflehnen. Das finde ich schwierig. So, und dann als letzten Punkt dazu noch eine Kritik, die da lautet. Also, ich zitiere jetzt auch aus dem New York Times Artikel. So apparently, the writer Rebecca Mackay, ich kenne die gute nicht, aber Rebecca Mackay, wrote on Twitter, wherever you set your novel, you'd better hope to hell that by publication date, usually about a year after you turned it in, that place isn't up to bad things or you are personally complicit in them. Sie trennt halt jetzt nochmal so ein bisschen das, was Elizabeth Gilbert gemacht hat und das russische Regime, wo die gute Wahl wahrscheinlich nicht so viel mit zu tun hat, und sagt, dass es auch irgendwie schwierig ist, dass man, wenn man jetzt was schreibt, dann muss man darauf hoffen, dass in dem Land, wo man es später spielen lässt, dass da die Lage sich politisch und gesellschaftlich nicht verhärtet. Ich verstehe beide Seiten und ich finde, darüber könnte man theoretisch, nicht jetzt an dieser Stelle, aber könnte man vermutlich viel sagen zu beiden Seiten. Auf jeden Fall gute Sache, dass sie das erstmal verschiebt, beziehungsweise nicht jetzt rausbringt und auf die Kritik reagiert.
Ja, aber ich möchte an der Stelle schon sagen, ich finde es schon immer schwierig, dass man solche Sachen dann auf eine komplette Nation, auf eine komplette Gruppe von Menschen bezieht, die da, also ich glaube auch nicht, dass das irgendeine Relevanz hat, dass das jetzt, ja, es ist eine russische Familie, die dann da in Sibirien irgendwie für sich lebt. Also jetzt unabhängig davon, also auch jetzt im echten Leben, finde ich, ist das immer nicht der richtige Weg, ein ganzes Land oder eine ganze Gruppe von Menschen für etwas verantwortlich zu machen, wo man nicht drin steckt. Also ich finde es eine sehr, sehr starke, krasse Geste ihrerseits, dass sie gesagt hat, ich mach's nicht. Ja. Und ich bin aber voll bei dir, das ist ein Privileg, was sie hat, dass sie sich dafür entscheiden kann. Ja. Weil wie du meintest, sie arbeitet ja generell an ihren Büchern immer einen längeren Zeitraum, so wie ich das von den anderen Büchern mitbekommen habe. Ist das schon nicht mal eben so gemacht. Und ich finde das dann auch schwierig. Ich finde es auch nicht den richtigen Weg. Deswegen finde ich manchmal auch so Plattformen wie Goodreads oder auch BookTok und Instagram, wenn es um Filme oder so, egal in was für Sachen geht, wo Menschen halt beteiligt sind, immer schwierig, das dann so vornherein zu bewerten. Also eine schwierige Sache. Aber mir ist, glaube ich, am wichtigsten, dass wir das jetzt nochmal beim Namen benannt haben, es ist Krieg und dass es eben nicht richtig ist, alle russischen Menschen und auch hier in Deutschland, das gab ja auch alle möglichen Sachen, ich will gar nicht so politisch jetzt irgendwie so, aber das ist nicht der richtige Weg. Das macht man nicht. Ja. Das macht man einfach nicht.
Und so, ich habe, glaube ich, aber auch gelesen, dass der Publisher, zumindest zu dem Zeitpunkt der Publikation des New York Times Artikels, nicht reagiert hat. Und das finde ich fast noch verwerflicher, als alles auf den Schultern der Autorin auszutragen. Aber vielleicht haben die mittlerweile auch recherchiert, da müsste man vielleicht nochmal ein Update bringen.
Ja, aber da bin ich ganz bei dir. Da muss man sich schon direkt positionieren als Verlag. Also da kann man nicht stillschweigen.
Ich verspreche dir, meine nächsten beiden kurzen News für später sind etwas leichter, etwas sanfter.
Das ist intens geworden. Das ist voll an mir vorbeigegangen. Also das habe ich wirklich gar nicht mitbekommen. Cool. Ich liebe die neue Fraktion.
Gutes
hier.
Segment.
Ja, ein gutes Segment.
Was sind deine Book News? Jetzt bin ich ja excited.
Also meine Book News sind nicht so aufregend, glaube ich. Aber als Buchhändlerin eures Vertrauens dachte ich, droppe ich das mal. Denn es gibt eine schöne Sache, die nennt sich Kulturpass. Ich weiß nicht, ob du da ein bisschen was von mitbekommen hast. Das versetzt viele Menschen momentan in je Aufregung. Der Kulturpass ist eine, finde ich, coole Sache an sich vom Gedanken her. Und zwar geht es so ein bisschen um Kulturförderung eben für alle Menschen, die in Deutschland leben, die dieses Jahr 18 werden oder 18 geworden sind. Es sind 200 € pro Person sozusagen angedacht, die sie eben für Kultur verwenden können. Seien es Kinotickets, seien es Theaterbesuche oder eben auch Bücher tatsächlich. Und das funktioniert alles über so eine App, die man das, ne, mit ID, dies, das. Und ich finde, das ist eine schöne Sache. Ich weiß, kann nicht abschätzen, wie jung unsere Zuhörerschaft sein wird. Aber falls ihr, keine Ahnung, auch jüngere Geschwister habt, nicht Neffen, wie auch immer, Kinder in dem Alter, ist das, glaube ich, eine coole Sache. Und das geht so langsam los. In der App wird dann halt auch immer angezeigt, sozusagen die näheren Sachen, die in der Umgebung sind, Buchhandlungen. Ich glaube, für Noten kann man das auch einlösen. Aber ich finde zum Beispiel auch Theater, Konzerte, Musikfestivals, also all solche Sachen, die eben in den letzten 3 Jahren wirklich auf der Strecke geblieben sind. Ich muss sagen, also ich tat mir leid, weil wir taten mir leid, weil wir sind ja auch junge Menschen so, aber vor allem eben die in dem Zeitraum so viel verpasst haben, eben was so dazugehört, eben in diesem Zeit, ne, wenn man so jung ist. Und das finde ich schön, das ist eine schöne Idee. In der Umsetzung, wie immer, könnte besser sein, sage ich mal, außer Erfahrung jetzt. Aber an sich ist das eine schöne Sache und kauft Bücher, Freunde. Oder geht ins Theater, geht ins Kino, geht auf ein Musikfestival. Also alle, die die Möglichkeit haben. Und es ist auch ganz schön, es muss auch jetzt nicht sofort dieses Jahr eingelöst werden. Das ist 2 Jahre sozusagen möglich, diesen Kulturpass zu verwenden. Und das finde ich wirklich eine feine Sache. Vielleicht die irgendwie auf dem Hotel, so teuer, ist wahrscheinlich teurer als 200 €, aber irgendwie vielleicht als Anzeigen für ein Konzert, wo man immer mal schon hin wollte oder Sachen auszuprobieren, das finde ich einfach eine schöne Idee dahinter.
Davon könnte man sogar ins Musical gehen.
Genau, Musical, schön. Stimmt. Also ein bisschen neidisch bin ich schon, muss ich sagen.
Ich habe auch viel Neid gelesen von Leuten und Missgunst von Leuten, die so knapp das Datum verfehlen. Also so kurz vorher 18 oder die so Abi gemacht haben 2020, den ja auch noch mehr oder 21, den noch mehr genommen wurde und so. Aber es ist halt immer blöd. Ich glaube, wir freuen uns an dieser Stelle einfach für die Leute, die davon profitieren. Finde ich auch eine gute Sache.
Ja. Ne? Ja.
Okay, willst du meine zwei kurzen, nicht buchigen oder semi-buchigen Popkultur-News hören?
Tell me, ich bin sehr gespannt.
Das, was ein bisschen seriöser ist, ist, dass die Serie zu Save Me, und das hast du mitbekommen, aber ich dachte, wir reden nochmal drüber, einen offiziellen Namen bekommen hat und quasi auch ein Fenster der Erscheinung, ein Release-Fenster. Mhm. Die Serie zu Save Me, Save You, Save Us von Mona Kasten heißt jetzt Maxton Hall. Die Welt zwischen uns. Ich liebe es, dass es so ein deutsches Ding ist, dass alles immer so cheesy Untertitel bekommt. Die Welt zwischen uns.
Aber warum? Ich frage mich schon, wieso das mal sein muss. Weil Maxton Hall finde ich sehr catchy, sehr passend. Also so.
Ja, klar, ist gut. Halt, ne? Und das Ganze soll Anfang 2024 bei Prime Video rauskommen.
Wo kommt das raus?
Bei Prime Video, weil das ist ja eine Amazon-Serie.
Aber bei Prime Video. Mhm.
Und die andere kleine Sache, die ist nicht für dich, aber ich weiß, dass viele unserer Zuhörenden das lustig finden werden. Und zwar hat nach 2 Jahren des Nicht-Releasens Olivia Rodrigo ein neues Album angekündigt. Und zwar kam das letzte Jahr im Mai 2021 raus und jetzt im Sommer oder im Spätsommer oder so kommt jetzt ihre neue Musik raus. Ihre erste neue Single, Vampire, kommt am 30. Juni raus. Und ich habe, es gibt so spannende Theorien zu Olivia Rodrigos Marketing, ne, mit den Farben, mit diesem Violett jetzt, wo sie zu so Weinrot switcht und so. Naja, darüber soll es nicht gehen. Nur eine kleine lustige Anekdote. Sie hat auf dem Ankündigungsfoto zu der Single, ist sie so im Profil abgebildet von der Seite und hat auf ihrem Hals so ein so Pflaster. Mhm. Und weißt du, wer kommentiert hat? Taylor Lautner.
Edward Cullen. Ach so.
Ähnlich. Taylor Lautner rappt. Okay, who the F? Bitch you. Das fand ich ein bisschen lustig. Und ich freue mich natürlich an dieser Stelle auch sehr doll auf neue Musik. Weil Sour höre ich immer noch sehr, sehr viel. Und es nimmt mich immer noch sehr, sehr mit. Und ich fühle mich immer wieder wie ein liebeskranker Teenager. Wobei ich innerlich auch einer bin.
Good for you.
Das war.
Ich konnte es mir nicht verkneifen, es tut mir leid.
Das waren unsere Book News. Möchtest du in unser nächstes Segment überleiten? Yes, Alina Things und Yes, Momo Things, worauf ich auch sehr excited bin.
Ja, weil wir so viele verschiedene Interessenbereiche haben und wir dachten, wir müssen ja nicht immer alles gleich machen, gibt es heute von Alina, wie bei der ersten Folge schon angeteasert, einen kleinen Exkurs zu Eve Babbitt.
Wuhu.
Und als eure, wie schon bereits erwähnt, Buchhändlerin des Vertrauens, werde ich ein paar Bücher für euren Sommerurlaub oder jetzt für die Sommerzeit droppen, empfehlen. So ein paar Sachen werde ich vielleicht ein bisschen mehr besprechen, so ein paar werde ich nur erwähnen, weil es gibt zum Beispiel einen Autoren, der mit dabei ist, da habe ich die Hoffnung, vielleicht auch mal so ein Infosegment irgendwann in Zukunft beisteuern zu können. Wie wollen wir denn verfahren? Soll ich einfach mal mit dem ersten Buch starten und dann wechseln wir uns irgendwie so ein bisschen ab, oder hast du Lust, erstmal uns ein bisschen über Eve Babbitt aufzuklären, weil ich persönlich weiß, also mittlerweile schon natürlich, weil Alina Sachen erzählt hat, aber ich wusste vor ihrer Obsession mit ihr, also ich habe schon mal den Namen gehört, aber jetzt nicht viel.
Ich habe tatsächlich einen kleinen Vortrag vorbereitet, ein bisschen vorformuliert, damit ich möglichst viele Informationen in möglichst kurze Zeit quetschen kann. Deswegen glaube ich, funktioniert das bei mir mit dem Abwechseln in diesem Segment nicht so gut. Mhm. Ich würde, glaube ich, gern starten, weil ich eine Brücke gebaut habe für dich. Ist das okay für dich?
Alright.
Ja?
Das ist total okay.
Okay.
Ja, klar.
Let's go, Eve Babbitt. Eve Babbitt war eine amerikanische Schriftstellerin, Künstlerin und Ikone der 1960er und 1970er Jahre, wie vielleicht in meiner obsessiven Phase auch schon etwas durchgeklungen ist. Geboren wurde sie am 13. Mai 1943 in Los Angeles, Kalifornien. Sie ist also OG-Kalifornierin und verstarb vor nicht allzu langer Zeit am 17. Dezember 2021 durch Komplikationen im Zusammenhang mit Huntington's. Das Ganze, beziehungsweise ihr ganzes Leben, ist auch, glaube ich, sehr gut zusammengefasst in der einzigen Biografie, zumindest der einzigen Biografie, die ich kenne, mit ihr. Ich versuche mal, das Cover zu zensieren, nämlich Hollywood's Eve. Eve Babbitt and the Secret History of L.A. was von Lily Anolik 2019 herausgebracht wurde. Babbitt wuchs in einer kreativen Umgebung auf und hatte von Kindheit an Zugang zu einer lebendigen Kunst- und Kulturszene in L.A. Ihre Eltern waren auch relativ bekannt, das waren Saul und May Babbitt. Er ein bekannter Violinspieler im 20th Century Fox Orchestra und sie eine Künstlerin, also eine Künstlerfamilie. Künstlerinnenfamilie. Schon früh zeigte sie großes Interesse an Literatur und Kunst und sie war unter anderem großer Fan von Virginia Woolf, was auch in allen Texten, die ich bisher von ihr gelesen habe, angesprochen wird. Ihr erster Job, und das finde ich irgendwie spannend, war das Design von Albumcovern. Es gibt so viele interessante Albencovern, zum Beispiel Buffalo Springfield Again 1969 oder das Cover von Linda Ronstadts Album Heart Like a Wheel, 1974, glaube ich. In den 1960ern wurde sie Teil der berühmten Kunstszene von Los Angeles und leider erstmal nicht durch ihr Talent, sondern durch ihre Schönheit und durch ihren Charme bekannt. Sie war eins der OG-Socialites, die man zu der Zeit kannte und hatte Affären zu Leuten wie Harrison Ford, interessanterweise, als er noch Tischler war. Er war Carpenter eigentlich, also bevor er Schauspieler war, und hat die Hälfte von Joan Didions Deck von ihrem unter der Veranda, die Hälfte hat er gemacht. Er war also kein besonders guter Tischler, weil er hat das Projekt nach der Hälfte abgebrochen. Dann hatte sie auch romantische, / sexuelle Affären zu Leuten wie Steve Martin, Charles aus Only Murders in the Building. Und Jim Morrison, also der Frontman der Rockband The Doors, und hat zum Beispiel auch L.A. Woman über Eve Babbitt geschrieben. Ja, durch ihre zahlreichen Verbindungen wurde sie irgendwann als OG Groupie bekannt. Aber die Bezeichnung, also OG Groupie, allein wird ihr auf jeden Fall nicht gerecht. Ihr Talent als Schriftstellerin brachte ihr bald nämlich auch Anerkennung ein, was jetzt der Teil ist, an dem meine Obsession ins Spiel kommt. Sie veröffentlichte mehrere Romane, zum Beispiel Eve's Hollywood 1974, Slow Days Fast Company 1977, Sex and Rage 1979, LA Woman 1982 und Black Swan 1993. Jetzt. Aber auch nicht fiktionale Texte, also die sind so fiktional, / autobiografisch, der Grat ist immer sehr schmal, wie zum Beispiel 2x2 und I Used to be Charming, 1999 und 2019 erschienen. Insgesamt erzählt Babbitt in ihren Geschichten von Frauen, vom Dasein als Frau, von Liebe, von Sex und generell von der pulsierenden Atmosphäre in Los Angeles zu der Zeit. Ihr Stil ist dabei sehr besonders und im Vergleich zu anderen AutorInnen der Zeit sehr unstrukturiert und essayistisch, und die Grenzen zwischen Essay, Fiktion und Memoir verschwinden komplett, was einfach so spannend ist, wenn man es liest. Und heutzutage wird man das Ganze vermutlich als Autofiction einordnen. Eves, Babbitts Werke spiegeln die Zeit wider, in der sie lebte. Ähnlich wie anfangs angesprochen Slouching Towards Bethlehem von Joan Didion. Sie porträtierte das Lebensgefühl der Zeit und vor allem auch die KünstlerInnen-Szene in Los Angeles, die vermutlich aus heutiger Sicht auch eine der Szenen ist, die man kennt, nämlich die Sex, Drugs und Rock'n'Roll-Szene in Los Angeles zu der Zeit. Ihre Bücher sind geprägt von besonders scharfer Beobachtungsgabe, Humor und einem wirklich sehr einzigartigen Blick auf die Welt, den man aus heutiger Sicht ja auch nicht mehr replizieren kann. John Didion wird, wie gesagt, immer so ein bisschen als ihre Gegenspielerin bezeichnet, was sie wahrscheinlich auch so ein bisschen mauserte, also Eve Babbitt zu der Zeit, da Didion ursprünglich aus Sacramento stammt und im Gegensatz zu ihr sehr chic und sehr put together ist. Wie gesagt, Eve Babbitt war eher messy und OG in L.A. Und vom Stil her ähneln die beiden sich also nicht so richtig doll, aber sie schrieben halt über den gleichen Ort zur gleichen Zeit und deswegen sind so ein paar Vergleiche, glaube ich, auch nicht so richtig auszulassen. Ja, sie zog sich irgendwann aus der Öffentlichkeit zurück, nachdem sie 1997 einen tragischen Unfall in ihrem Auto hatte. Und die Szene ist jetzt auch sehr passend zu ihrem Image. Als sie in ihrem Auto, wie gesagt, saß und eine Zigarette rauchte und ihren Tüllrock und ihre Uggboots dabei entzündete und großflächige Verbrennungen erlitt. Trotz ihres literarischen Talents und ihres Einflusses geriet Babbitts in den 90ern ziemlich in Vergessenheit. Und nachdem Anulik, die Bibliografie dann geschrieben hat, wie gesagt, in der Vanity Fair im Jahr 2014 einen Artikel über sie veröffentlichte, erhielten ihre Werke jedoch wieder vermehrt Aufmerksamkeit und große Teile der Bevölkerung haben sie wiederentdeckt, sodass die Bücher auch mittlerweile alle neu aufgelegt wurden. Also die wurden eine Zeit lang gar nicht mehr gedruckt. Und jetzt, wie gesagt, alle wieder, aber deswegen ist es teilweise ein bisschen schwierig, die zu bekommen. So, sie wurde insgesamt quasi zu einem Symbolbild der feministischen Bewegung und inspiriert bis heute eine neue Generation von Schriftstellerinnen und Künstlerinnen. Also, unterm Strich, wenn irgendwas Hot Girl Summer widerspiegelt, dann wahrscheinlich Eve Babbitts in L.A. Wenn irgendwas in den Sommer passt, dann ist es Babbitts Lebensstil, der insgesamt geprägt ist durch Leichtigkeit, Impulsivität, Partys, Exzess, Sex, Kunst, Bücher und nicht zuletzt auch durch Eigenbestimmtheit. Natürlich passen ihre Bücher gut in den Sommer, aber Monja hat auch nochmal eine Liste an Büchern für euch parat.
Ich finde das so spannend. Also ja, wir kommen gleich zu meinen Büchern. Frage.
Erlaubt.
Von ihr gibt's
Publikumsstimmen.
Genau, gibt es keine deutschen Übersetzungen momentan, richtig?
Das ist eine sehr gute Frage, die ich nicht recherchiert habe, aber das werde ich jetzt
herausfinden.
Hier on the spot machen.
Und während du das recherchierst, kannst du mir antworten, von der Sprache her jetzt im Original auf Englisch, ich weiß, das ist mal eine blöde Frage, wie schwer ist das Englisch, aber wie würdest du das so einschätzen? Wie leicht leicht zugänglich?
Wie contemporary okay. zu lesen. Ich glaube, das, was eher schwierig ist, ist, den Kontext zu verstehen, weil viel dieser Socialite-Szene natürlich durch Name-Dropping auch stattfindet, bei John Didion ja auch, und viel auch es immer um Orte geht. Und wenn man gar kein Konzept hat von diesen Orten und über wen es gerade geht, dann versteht man Zusammenhänge nicht und versteht im Endeffekt auch sie nicht. Also es ist eher so ein Gebilde. Aber wie gesagt, die Sprache, das ist nicht, das ist kein Kriterium. Wenn man eine Konversation halten kann auf Englisch, dann würde ich sagen, ist das was man machen kann. Ich habe tatsächlich gerade bei der ersten Recherche nur Eve's Hollywood auf Englisch, auf Deutsch gefunden. Ob zum Beispiel Slow Days Fast Company oder so auf Englisch, auf Deutsch erschienen ist, glaube ich nicht.
Und
wenn ich mich korrigiere, würde ich es auf Instagram einmal erklären.
Daten, genau. Und
darstellen.
Also angenommen, ich würde jetzt mal eins versuchen wollen zu lesen. Womit würde ich am besten anfangen? Also, oder ist das egal? Oder?
Also, ich würde sagen, Slow Days Fast Company.
Damit würdest du starten.
Aber du könntest natürlich auch chronologisch durchgehen.
Okay, das ist ja gut zu wissen.
Natürlich ist sie auch sehr bekannt durch dieses Cover, falls ihr unseren Videoform zuschaut. Wie gesagt, sie ist nackt auf dem Cover. Ich beschreibe das einmal und sitzt gegenüber von einem Tisch mit Marcel Duchamp, dem Künstler, Schachspieler. Sie ist nackt, er ist angezogen, in der Zeit damals sehr iconic. Ihre Kommentare dazu waren, naja, sie nimmt jetzt die Antibabypille, die in den 60ern rausgekommen ist und damals noch deutlich andere hormonelle Auswirkungen hatte als heutzutage. Zum Beispiel auch auf die Größe ihrer Oberweite. Und da dachte sie, naja, wenn sich nackt abbilden, dann jetzt. Und dann hat sie das mit Marcel Duchamp gemacht. Ich glaube, in der heutigen Zeit hätte das Bild, ihr könnt es gerne nochmal googeln, falls ihr uns nicht zuschaut, sehr andere Implikationen, aber für damals sehr ikonischer Move. Liebe, konnte man so ein bisschen Einblick in Eve Babbitts Leben gewinnen.
Ja, voll. Und ich finde das irgendwie total spannend, dass das so gut zu meinem, also zu dem Buch jetzt irgendwie auch passt. Also ich hatte, also ich, das Ding ist, ich wusste ja schon viel mehr so, aber das hat jetzt das noch so ein bisschen so lebendiger gemacht irgendwie und auch so zugänglicher. So, also die, noch mehr die Themen, wie du es halt verpackt hast irgendwie, also für mich zumindest. Ich habe ja schon einiges mehr anhören können und dürfen in den letzten Tagen und Wochen. Und ich finde die Cover ja sehr ästhetisch. Alinas Farben sind das ja nicht so von den Covern her. Meine dafür umso mehr. Finde ich sehr, sehr pretty. Genau, und
ich finde vor allem gut, mal über sie zu reden, weil sie, wie gesagt, so doll in Vergessenheit geraten ist, ne? Und oft als nur so It-Girl und als Affäre von irgendwelchen Leuten, die mittlerweile Ikonenstatus erreicht haben,
abgestempelt wird?
Abgespeist, ja, abgestempelt wurde, genau. Aber sie als Person ist einfach so cool und es gibt so wenig Sekundärliteratur über sie, also akademisch gesehen, das ist einfach super schade, wenn man das zum Beispiel mit Jordanien vergleicht.
Ja.
Okay. Das war mein Fixationspart.
Sehr schön.
Für heute.
Bei meinem ersten Tipp für den Sommer hatte ich eben so ein bisschen Herzrasen, muss ich ehrlich gestehen, weil ich Alinas Book News nicht kannte, wo es um Elizabeth Gilbert ging und ich dachte mir, oh fuck, jetzt habe ich geflucht und ich weiß nicht, ob wir fluchen. Können wir fluchen? Müssen wir irgendwas ändern, wenn wir fluchen?
Nein, ist okay. Okay. Ich musste uns aber jugendschutztechnisch einschätzen, aber ich dachte, wir sind nicht bedenklich, auch nicht mit einem Fuck.
Okay. Und ich habe mir so ein bisschen Sorgen gemacht, dass sie irgendwas getan haben könnte. So Richtung, was man so alles so tun kann, weswegen man halt jemanden nicht mehr unterstützen möchte. Und ich bin sehr froh, dass das nicht der Fall ist. Und zwar habe ich ein Buch mitgebracht, was Alina ja auch schon erwähnt hatte. City of Girls von Elizabeth Gilbert.
Lustig.
Und das ist ein krasser Zufall. Ich habe eben, wir hatten eine kurze kleine Pause, ich habe eben auch gefragt, ob sie das wusste, aber nein, wusste sie nicht. Das Buch haben wir gelesen, zusammen damals im Buddy Read 2019, ich habe extra nochmal nachgeguckt, als wir auf der Suche waren, was Vergleichbares zu finden wie The Seven Husbands of Evelyn Hugo von Taylor Jenkins Reid. Also etwas, was eben in der Vergangenheit spielt, was so retrospektiv erzählt wird, was hier eben der Fall ist. Und ich habe es beim ersten Mal lesen richtig doll geliebt und ich weiß noch ganz genau, dass ich das auf der alten Arbeit damals an der Kasse angelesen habe.
Oh,
und
böse.
Und du hattest das schon angefangen und ich habe dir eine Sprachnachricht geschickt und habe gefragt, hey, warum magst du das? Das ist doch, ich hasse die Protagonistin, warum magst du das? Und am Ende habe ich es geliebt und habe geweint. Und aber erstmal, worum geht es? Es geht um unsere Protagonistin Vivian Morrison, die im Sommer 1940 vom renommierten Vassar College fliegt. Und ihre Eltern schicken sie kurzerhand zu ihrer Tante Peg nach New York, die so ein kleines Theater betreibt im Prinzip. Immer eine gute Idee.
Ich würde sagen, wenn man krasse Strafe.
Oh. Ja, wenn man eine rebellierende Tochter hat, die vom College geflogen ist, sie erstmal nach New York zu ihrer Tante zu schicken. Und wir begleiten im Prinzip ihren Sommer dort und auch generell ihren Neubeginn dort eben mit den verschiedenen Figuren dort, die Schauspielerin, sie bringt sich so ein bisschen in die Kostüme mit rein und alles, was Alina eben so ein bisschen zu Eve Babbitts erzählt hat, hat mich auch sehr daran erinnert, weil es geht auch viel auf die Partys, die sie geht, um die Beziehungen, auch die Frauenfreundschaften, die sie knüpft. Es geht auch so ein bisschen die weibliche Lust auch oder die Sexualität der Frau, die sie halt für sich so ein bisschen entdeckt. Und was mir halt besonders gut gefallen hat, ist eben, dass Vivian wieder so eine Figur ist, die total unsympathisch ist und Ecken und Kanten hat und auch so viele Sachen für sich lernen muss und herausfinden muss und eben auch so ein bisschen, ja, einfach Fehler macht so. Und wir begleiten sie dabei, ob sie nun daran scheitert oder wächst. Und auch die zwischenmenschlichen Nuancen werden ganz fein beschrieben, was ich sehr schön finde. Und es geht natürlich auch viel so, also der große Pluspunkt immer, wenn Sachen retrospektiv eben erzählt werden, sozusagen von ihr, als sie schon eine ältere Dame ist, ist, dass man eben so eine schöne reflektierte Sicht und Kommentare eben im Hinblick auf verschiedene Aspekte bekommt, zum Beispiel eben auch Sexismus und eben auch die Beziehungen, die sie in diesem Buch knüpft. Also das ist so mein erster Punkt und ich will das unglaublich gerne nochmal lesen. Also ich habe die Hoffnung, dass ich vielleicht diesen Sommer auch nochmal lesen werde.
Ich würde es auch richtig gerne rereaden.
Tipp Nummer eins. Ich glaube, um ehrlich zu sein, mir wird es jetzt auch nochmal besser gefallen, jetzt beim zweiten Mal lesen, weil ich einfach auch älter bin. Hm. Ich glaube, da war ich ja schon noch, das ist halt 6 Jahre, ich kann das immer noch nicht glauben. Beziehungsweise was? Nicht 6 Jahre, aber
4.
Nee, ich habe vor 6 Jahren habe ich die Ausbildung also angefangen und vor 4 Jahren habe ich es gelesen und das ist halt wild. Also da freue ich mich drauf, das nochmal entdecken zu können.
Gutes Buch.
Und das nächste Buch, was ich habe, ist eine Neuerscheinung. Und zwar ist es von Manuel Butt, Zierfische in Händen von Idioten. Das ist ein Buch, wo mich der Titel angesprochen hat natürlich, aber eben auch, weil eine liebe Kollegin, ich habe sie gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, ob mir das gefällt oder gefallen könnte. Und sie meinte, doch, kann sie sich gut vorstellen. Und sie hat recht behalten. Das ist ein 5-Sterne-Buch geworden. Und zwar geht's um den Sommer 1996. Und Tobis Eltern verabschieden sich in einen 2-wöchigen Urlaub. Sprich, er hat sturmfrei 2 Wochen, was natürlich der Traum eines jeden, ich weiß nicht, wie alt er ist, 17, glaube ich, 18, so irgendwie um den Dreh. Er hat so ein paar Sachen auch vor, ein bisschen Party machen. Sein Freund Scholzen ist auch mit dabei. Er möchte das erste Mal mit seiner Freundin Lisa schlafen. Und er will auch den Führerschein eben machen. Die Führerscheinprüfung steht an. Schade nur, dass nichts davon klappt und alles schief geht. Und Tobi befindet sich plötzlich in einem geklauten Fahrschulauto mit Lisa, seinem besten Freund Scholzen und Lisas besten Freund Georg. Und die machen im Prinzip einen Roadtrip von ihrem kleinen Kaff da, wo sie sind, über die Niederlande nach England. Wieso sie dahin wollen, will ich gar nicht verraten. Und die haben halt kein Geld, keinen Plan, auch keinen Führerschein, logischerweise. Und die Seepferdchen von Tobis Vater sind hinten mit im Gepäck. Und dann begleiten wir die Truppe eben. Und das ist eine Coming-of-Age-Geschichte, wie man ja unschwer raushören kann.
Und eine Roadtrip-Geschichte?
Eine Roadtrip-Geschichte, genau. Und Coming-of-Age. Und Roadtrip bin ich eher mit dabei. Coming-of-Age ist bei mir immer so eine schwierige...
Bei mir ist andersrum.
Schwierige Angelegenheit. Ja, aber hier hat mir das so gut gefallen, weil das nicht so 0815 war, sondern das war halt so schon so eigen. Also die Charaktere, also insgesamt die ganze Geschichte hatte so Charakter, das fand ich sehr schön. So Persönlichkeit und mit ganz eigensinnigen Figuren, also besonders Scholzen, ist mir sehr, sehr, sehr ans Herz gewachsen. Also eine sehr chaotische Figur und der Autor erzählt halt einfach vom Sommer, von der ersten Liebe, von Freundschaft. So ein paar andere Sachen werden auch noch angesprochen. Und das Schöne an dem Buch ist einfach, dass mich das so an diesen jugendlichen Leichtsinn eben erinnert hat. Beziehungsweise, wenn man es anders formulieren möchte, so ein bisschen daran, wie das einfach früher war. So diesen Mut, den man hatte irgendwie als Jugendlicher. Also man hat sich ja einfach Sachen getraut und hat nicht so viel nachgedacht einfach und hat einfach mal Sachen gemacht und das fand ich irgendwie sehr schön und das hat mir richtig gut gefallen. Das geht halt manchmal so, wenn man im Erwachsenentrott ist, so im Alltag, geht das ja so ein bisschen unter. Und ich fand, das war so eine schöne Geschichte, die einen so ein bisschen daran zurückerinnern hat, dass man manchmal auch jetzt noch einfach mal mutig sein muss und auch nicht leichtsinnig, aber einfach mal weniger denken und mehr machen und mehr leben einfach so und die Momente so genießen. Das fand ich da sehr, sehr schön. Und es hat halt genau meinen Humor getroffen. Es ist natürlich bei Humor immer so eine Sache, ob das passt. Eine sehr subjektive Sache. Aber mein hat es vollends getroffen und auch mein nächstes Buch ist, also hat es für mich rausgerissen. Also der Humor war wirklich fantastisch. Und zwar ist es Der Markisenmann von Jan Weiler. Das gibt es jetzt mittlerweile als Taschenbuch. Und die Markisen, das ist in so einem Orange, Braun, Gelbton sozusagen, die auf dem Cover abgebildet werden, um die geht es auch in dem Buch. Ich lese mal einmal den ersten Satz aus dem Buch vor. Wenn ich an diesen Moment, an diesen Sommertag im Juli 2005 zurückdenke, einem Donnerstag und es war kurz nach 17 Uhr, fällt mir kein Bild ein, sondern ein Gefühl, Enttäuschung. Und so beschreibt die 15-jährige Kim das erste Zusammentreffen mit ihrem biologischen Vater, dem Roland Papen, zu dem sie abgeschoben wird, nachdem es einen Zwischenfall in ihrer eigentlichen Familie, sage ich mal, gab. Und sie ist nicht so wirklich begeistert, weil sie halt auch eine relativ verwöhnte Göre ist, aber das weiß sie auch. Also das ist eine sehr reflektierte 15-Jährige, die ist schon bewusst, dass sie viel, viel hat und dass es ihr auch sehr gut geht. Aber irgendwie fühlt sie sich trotzdem bei sich in der Familie nicht so richtig angekommen und ist halt auch nicht begeistert, jetzt ihren Vater kennenzulernen, weil sie sich den irgendwie auch einfach anders vorgestellt hat. Das ist so ein sehr kleiner, kauziger, uriger Mann, der hat kein Internet, der schaut auch kein Fernsehen und ist halt eben Vertreter für diese DDR-Markisen und auch noch dazu ein sehr, sehr schlechter Vertreter. Und irgendwann begleitet sie ihn eben ein bisschen bei seinen Aufträgen und merkt halt relativ schnell, dass er so verkaufsmäßig nicht so unbedingt das Talent hat und sie hilft ihm so ein bisschen und dabei lernen die beiden sich kennen. Und dann geht's halt einfach so ein bisschen darum, wie sie so ein bisschen erfährt, wie er auch ihre Mutter kennengelernt hat, wieso die beiden nicht zusammen sind. Es geht so ein bisschen darum, wie sie auch einfach sich selber kennenlernt und eben herausfindet, was sie machen möchte. Und auch die Geschichte ist retrospektiv erzählt, was wieder auch diese Reflektiertheit mit reinbringt. Und das hat mir sehr gut gefallen. Das lebt von den Figuren. Also die sind so alle sehr urig, so ein bisschen schräg, aber auch vor allem sehr herzhaft. Also das Buch sprüht so vor Wärme und das spielt eben auch im Sommer, in den Sommerferien. Man spürt die Sonne, es wird gegrillt. Es gibt verschiedene Orte, die da irgendwie eine Rolle spielen. Und das ist auf jeden Fall so eine schöne Geschichte, die man so gut auch gut verschenken kann. Also das ist so eine Geschichte, wenn man ein schönes Buch möchte, passt das perfekt. Und dann habe ich noch zwei Bücher so für den Kurzdurchlauf. Einmal so was ganz Kurzweiliges, was ich vor ein paar Jahren gelesen habe. Und zwar ist das The Dating Game von Katie Taylor aus dem Moon Notes Verlag mit einem sehr grellen, sehr bunten Cover, was mich zunächst so ein bisschen abgeschreckt hat. Eigentlich schreckt mich auch der Inhalt ab, weil es geht um so eine Dating-Reality-Show. Also The Dating Game ist halt eben eine Show, an der die Schwester unserer Protagonistin teilnimmt und fliegt von Bremen nach Portugal, wo das Ganze stattfindet. Das Prinzip ist halt so ähnlich wie beim Bachelor. Es gibt halt 20 Frauen, einen Mann. Und er möchte seine große Liebe finden. Und komischerweise verliebt sich Maxim, die Schwester von Tilda, tatsächlich in Florian, den Single, der da halt ist. Sie muss aber zurück nach Bremen, weil sie eine wichtige Uni-Prüfung schreiben muss. Und sie schickt kurzerhand ihre Zwillingsschwester Tilda nach Portugal, die dann sozusagen für sie den Florian klar machen soll. Was natürlich für unglaublich viel Chaos stiftet, weil die beiden sehen sich halt, also sind eineiige Zwillinge, aber sind natürlich so unterschiedlich, also wie Tag und Nacht. Und dann geht's auch so ein bisschen darum, ob sie eben Florians Herz für ihre Schwester gewinnen kann, was eigentlich mit ihrem eigenen Herz ist. Und ob sie nicht auch Gefühle für Florian vielleicht entwickelt oder jemand anders noch kennenlernt. Und das fand ich so gut. Das hat mir so viel Spaß gemacht. Und das war so überraschend. Aber ich glaube, das lag hier einfach daran, weil das so leicht war. Also da gibt's nicht so, wie das so ganz oft ist in so Contemporary Romance. Es gab keine dunkle Vergangenheit. Es gab keine super schweren Themen, sondern es ist halt wirklich das, was es ist. Es ist eine kurzweilige, sommerliche Geschichte. Mich hat es halt so ein bisschen auch nostalgisch gestimmt, in dem Sinn, dass ich mich das an diese 2000er Filme mit den Zwillingen immer, mit diesen vertauschten Rollen so erinnert hatten. Ich hab die geliebt. Also es gab mit den Olsen Twins, glaube ich, so ein paar Filme, die habe ich unglaublich gern geguckt, mochte ich total gerne. Und das ist eine große Empfehlung, vielleicht auch für den Strand oder wenn man irgendwie, weiß ich, am See oder so ist oder auf dem Balkon, einfach wenn man einfach sowas ganz Leichtes haben möchte. Und mein letztes Buch, was ich nur kurz erwähnen will, ist selbstverständlich Becks Letzter Sommer von Benedict Wells. Da gibt's auch einen Roadtrip. Es gibt einen Lehrer, der eigentlich Musiker werden wollte, das hat nicht geklappt. Er lernt einen Schüler kennen, der ein unglaubliches musikalisches Talent hat. Und durch bestimmte verschiedene Ereignisse befinden er, der Schüler, der Hund seines besten Freundes und sein bester Freund sich auf einem Roadtrip nach Istanbul. Und mehr werde ich dazu nicht erzählen. Lest dieses Buch. Es ist so, als würdet ihr einfach Freunde begleiten. Aber zu Benedict Wells wird es irgendwann, glaube ich, nochmal eine extra Folge oder ein extra Segment geben. Aber das ist so auf jeden Fall das Sommerbuch, wirklich das Sommerbuch. Und natürlich vorhin die Bücher, die ich erwähnt hatte, von Caroline Wahl, 22 Bahnen und von der Alina Bronski, Schallplattensommer. Die eignen sich auch perfekt. Vielleicht auch, weil sie, also hier sind ja doch ein paar Bücher dabei, die so ein bisschen kürzer sind. wenn es eben so heiß ist, wenn man vielleicht nicht unbedingt so einen dicken Schinken, wie das sachte Leben lesen, sondern eher was schneller ausgelesen ist. Ja, das waren so meine Sommerempfehlungen. So ein paar ältere Bücher, aber auch ein paar neuere mit dabei gewesen.
Viele heiße Sommerbücher. Viele Empfehlungen für euch. Und für mich. Ich habe auch nicht viele davon gelesen. Ich glaube nur City of Guards. Kann das sein?
Also ja, ich glaube schon. Also 22 Bahnen würde dir auf jeden Fall gefallen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Becks letzter Sommer? Ja, eigentlich auch.
Ja, klar. Benedict Wells bestimmt.
So. Doch. Aufregend. Ich weiß halt nicht, ob dir das Zierfische-Buch gefallen würde, weil ich nicht so genau weiß, ob du so... Also ich
mag halt keine Roadtrips nicht so gerne.
Ja.
Jack Kerouac hat mir ganz viele Roadtrips kaputt gemacht.
On the road. Aber okay.
Aber ich bin offen für gegenteilige Erfahrungen. Dafür musst du dann nicht Babette lesen.
Das kriegen wir ja vielleicht hin.
Mich würde jetzt noch interessieren, was das nächste Buch ist, das du in die Hand nimmst. Und kleiner Spoiler vorweg. Mein Buch könnte nicht weniger sommerlich sein als das, was ich als nächstes lesen möchte. Also so sehr Winter.
Okay. Interesting. Ich bin gespannt.
Zeig mir, was du liest.
Mein nächstes Buch, was ich gerne lesen möchte, also ich will natürlich mein Currently Read erstmal beenden, aber ich habe hier dieses Buch von der Laura Nolan, If He Had Been With Me. Jetzt hast du das auch schon gesehen, bestimmt.
Das ist so ein TikTok-Buch, BookTok.
Genau. Aber auch das ist an mir vorbeigegangen, weil auch, ich habe kein TikTok. Ich bin auch ganz dankbar dafür, Granny, dass ich es nicht habe. Ja, es ist, wie es ist. Und ich weiß auch nicht, worum es geht in dem Buch, außer dass es halt um zwei Freunde geht, um einen Jungen und ein Mädchen, die sich aber ineinander verlieben und dass alle weinen am Ende.
TikTok-Buch halt. Traurig
sein soll.
Romance und alle weinen.
That's it. Das ist alles, was ich weiß. Und ich bin sehr gespannt und ich freue mich. Und was ist jetzt dein Winterbuch? Das würde mich ja interessieren.
Es geht halt nicht wirklich um Winter, aber es geht um traurige Gefühle und nicht um warme Gefühle. Mhm. Ich muss natürlich auch erstmal meine Current Reads und so beenden. Aber ich würde sehr gern lesen, ein Buch, was du meinen Freundinnen empfohlen hast, mir zum Geburtstag zu schenken.
Ach so. Ja, schön.
The Unabridged.
Gut, das ist nun wirklich nicht.
Mm-hmm. The Unabridged Journals of Sylvia Plath. Und ich hätte nicht, also es ist halt immer so eine Sache, ob man die unveröffentlichten Tagebücher, Journale von verstorbenen Leuten lesen sollte, wenn die nicht ihre Einverständnisse gegeben haben, die zu veröffentlichen. Eigentlich finde ich es shady, aber ich bin auch zu neugierig. Vor allem halt bei einer Autorin, die halt nur ein Prosawerk hat. Die Glasglocke, The Bell Jar. Und sonst nur Poems. Ich habe richtig Bock, aber ist, glaube ich, sehr traurig. Aber, meine ganze Pinterest-Seite, ich lebe auf Pinterest, offensichtlich, ist nur voller Sylvia Plath-Quotes und die meisten stammen halt aus diesem gesammelten Werk. Und es ist so dick, dieses Buch, ich dachte, das hat, keine Ahnung, sind halt so ein paar Journal-Einträge, ne? Aber hinten ist dann doch noch so ein Index, der relativ lang ist und Acknowledgements und so. Aber, und Notes und so. Aber trotzdem hat dieses Buch irgendwie fast 700 Seiten. Also das werde ich nicht in einer Woche beenden. Also bist nicht
nur dann wäre ich auch wirklich sehr impressed.
Ja, also. Ist auch sehr klein geschrieben. Naja, da habe ich richtig, richtig doll Bock. Apropos Bock, worauf wir Bock haben, ist eine neue Runde Buchclub.
Yay! Ich habe es so vermisst. Ich habe es wirklich doll vermisst.
Ich auch. Erzählt uns mehr.
Ja, yes, also da wir beide 3 Jahre lang bei Book O'Clock regelmäßig immer in einer gemeinsamen Leserunde verschiedene Bücher gelesen haben, dachten wir, dass das ja eigentlich auch ein schönes Format wäre, das hier wieder auf dem Podcast aufleben zu lassen. Und zwar haben wir dann einfach den sehr catchy Namen Graceless Nights Book Club uns überlegt.
Wup,
wup. Und wir dachten, dass es ganz schön wäre, wenn wir das in ganz klassischer, auch ein bisschen nostalgischer Manier, muss ich sagen, so machen, dass wir so ein paar Sachen vorschlagen.
4 an der Zahl.
Jetzt, Genau, jede von uns schlägt zwei Bücher vor und ihr dann 24 Stunden auf unserem Bookstagram, unserem Instagram-Account Zeit haben werdet, um abzustimmen, welches Buch wir gemeinsam lesen wollen.
In der Story.
Dieses Mal haben wir so ein bisschen in der Story, genau. Und wir werden über das Buch in Woche 5 mit euch quatschen. Das wäre dann der 23. Juli in der Folge. Also habt ihr auch noch ein bisschen Zeit zu überlegen, ob ihr mitlesen wollt, das Buch zu organisieren und eben ja mitzulesen. Wir würden uns natürlich sehr freuen.
Wir würden uns auch freuen, wenn ihr das Buch vorher lest und uns entweder in den Instagram-Kommentaren, uns Instagram-Direktnachrichten, ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben, ihr könnt uns auch eine Sprachnotiz schicken, alles in den Shownotes immer verlinkt. Falls ihr Lust habt, eure Meinung zu dem Buch, was es dann tatsächlich wird, uns zu übermitteln. Und dann können wir auch ein bisschen über eure Meinung sprechen. Aber erst dann müssen wir ein Buch auswählen.
Genau. Und da ich halt von diesem Hot Girl Summer Thema so ein bisschen inspiriert war und ich eigentlich auch dachte, dass es vielleicht ganz schön wäre, Alinas neue Passion für die 60er, 70er auszuwählen.
Ich bin jetzt aufgeregt, was jetzt kommt. Ich weiß nicht, was Monja ausgesucht hat.
Ja, ich bin eine gute beste Freundin und möchte dir entgegenkommen und habe ein Buch ausgesucht, was du schon gelesen hast, und zwar Willy of the Dolls, was in den 60ern spielt. Das Buch haben wir uns beide ursprünglich gekauft, weil Daisy Jones in Daisy Jones and the Six dieses Buch liest und ihr Abschlusszeugnis als Lesezeichen verwendet.
They're popping pills in that book.
So, genau, mit diesem krassen Hot Pink.
Zeig's nochmal von hinten,
Farbschnitt.
Bitte. Das Buch ist so schön, falls ihr gerade den Videopodcast schaut. Ich habe meine Ausgabe leider verkauft damals, weil es mir irgendwie beim ersten Mal lesen nicht gut gefallen hat, aber ich glaube, es ist eigentlich ein gutes Buch und die Ausgabe ist so schön. Die 50th Anniversary Edition, ne? 50 Jahre? Ja.
Da bin ich sehr gespannt. Das ist auch, finde ich, wunderschön aufgemacht. Das ist meine Nummer 1, die ich ausgesucht habe.
Exciting.
Ich bin aber auch so ein bisschen bei dem... Achso, nee, du bist dran. Welches hast du als erstes ausgesucht? Ich bin beim Thema geblieben, aber das seht ihr dann und hört ihr dann gleich.
Ich habe auch ein Buch, was ein Reread für mich ist und für dich so halb, weil du hast das Buch abgebrochen, was ich jetzt ganz lustig finde, weil du hast eins vorgeschlagen, was ich initial nicht so gut fand. Ich schlage jetzt eins vor, was du initial nicht so gut fandest.
Ja.
Und zwar habe ich Sally Rooneys Schöne Welt, wo bist du? Beziehungsweise Beautiful World, Where Are You im Originaltitel. Ich hab Bock. Es geht um vier FreundInnen. Zwei weibliche, zwei männliche. Warte, Alice, Felix, Eileen und Simon. Spielt natürlich Sally Rooney-esque. Ein bisschen in Dublin, aber auch ein bisschen am Meer und so weiter. Und im Endeffekt geht's natürlich so Slice of Life-mäßig um deren Leben, um deren Karrieren und um die Liebe. Ich hab Bock, es nochmal zu lesen.
Ich habe auch Lust, das nochmal zu lesen. Ich habe es damals halt angelesen, so die ersten 70 Seiten, glaube ich, habe ich das gelesen. Außerdem ist das negativ konnotiert, weil ich habe, als ich das gelesen habe, mein Handy in der Bahn vergessen. Erinnerst du dich noch daran?
Nee, das habe ich.
Ich hatte so viel Glück. So viel Glück kann ein Mensch nicht haben. Ich hatte eine Zeit lang immer keine Handy-Tastensperre. Und eine nette Frau hat mein Handy gefunden und hat einfach unter Arbeit angerufen. Und ich war ja auf der Arbeit. Und damals war das auch noch meine Bahnkarte und alles war an dem Handy, ganz schrecklich. Und hat angerufen und dann haben wir uns in der Nähe hier halt von meiner Bahnstation getroffen und dann hat sie mir mein Handy wiedergegeben. Das war der glücklichste Moment. Ich habe was geweint, als sie angerufen hat. Deswegen ist das auch so ein bisschen negativ konnotiert. Aber ich freue mich, dem nochmal eine Chance zu geben und zu schauen, wie ich das jetzt halt auch ein paar Jahre später wahrnehmen würde. Mein zweiter Vorschlag, beziehungsweise mein zweites Buch, was ich in die Runde schicke, spielt 1969 von Emma Brody. Songs in Ursa Major, ich bin mir nicht sicher wegen der Aussprache. Das gibt es auch im Deutschen unter dem überhaupt nicht kitschigen Titel Das Songbuch unserer Liebe.
Das ist ja schrecklich.
Furchtbar, oder? Ich weiß nicht, was die deutschen Verlage immer haben mit ihren komischen Titeln, aber die Prämisse klingt mega, mega cool. Das wird auch so ein bisschen als das Buch gehandelt, wenn man so ein bisschen Daisy Jones-Vermissung hat. was man als nächstes lesen soll. 1969 geht's los, spielt aber hauptsächlich so in den 70ern. Wir begleiten eine junge Songwriterin, die sehr talentiert ist, aber halt irgendwie keinen Fuß in die Musikindustrie bekommt, die dann auf einen jungen Folksänger trifft, der gerade sozusagen auf dem richtigen Weg ist, ganz groß durchzustarten. Und die beiden Wege kreuzen sich eben und wir begleiten sie auf ihrem Weg. Und es geht eben um Sexismus in der Musikindustrie, es geht um Mental Health, es geht darum, ob die beiden eben, ja, zueinander finden können, trotz der ganzen äußeren Umstände. Und ich finde, es klingt sehr, sehr spannend, sehr, sehr vielversprechend. Und das ist mein zweiter Vorschlag.
Dann habe ich jetzt noch einmal den letzten Vorschlag aus der Runde für euch. Ein Buch, was Monja mit zum Geburtstag geschenkt hat. Ein Buch, das den Deutschen Buchpreis 2022 gewonnen hat. Und zwar Blutbuch von Kim de Dorizon. Bin mir auch mit der Aussprache nicht ganz sicher. Aber ich glaube. Ehrlich gesagt, kann ich nicht so gut pitchen, wie du es wahrscheinlich könntest. Ich weiß zwei Dinge. Auf der einen Seite einmal, dass die Erzählfigur non-binär ist und auf der anderen Seite, dass es um die Auseinandersetzung der Protagonistin mit Traumata, ihrer Vergangenheit und Sprache geht. Und dass die Form des Buches relativ unkonventionell sein soll. Hast du noch was hinzuzufügen zum Pitchen?
Hast du wunderbar auf den Punkt gebracht. Nee, hast du sehr schön auf den Punkt gebracht.
Und dass das Cover sehr schick ist. Das ist das Selling Argument. Okay, das waren die vier Bücher, von denen wir uns sehr freuen würden, wenn ihr abstimmen würdet, welches wir in Woche 5 am 23. Juli in unserer Book Club Episode besprechen sollen. Wir nehmen selbstverständlich das mit den meisten Votes und wir freuen uns sehr auf eure Stimmen.
Ich bin aufgeregt und freue mich.
Manja hat, glaube ich, auch noch was anzukündigen, was mit gemeinsam Lesen zu tun hat.
Yes, und da ist es mir nämlich auf den Boden gerade gefallen. Ich habe Alina ja ein Bücherabo zum Geburtstag geschenkt, wo ich ihr jeden Monat ein Buch aussuche. Und ich habe von Benjamin Myers The Offing auf Englisch, Offene See auf Deutsch ausgesucht. Ich würde euch mein Cover gern zeigen, aber es ist, wie gesagt, mir gerade eben runtergefallen. Ich weiß nicht, hast du dein Englisches da gerade bei Händen? Macht doch nichts, denn natürlich werden wir euch mit dem sehr schön, also ich finde beide Cover sehr schön auf Instagram versorgen. Und das Buch habe ich ausgewählt, weil es für seine Liebe zur Literatur und auch so für die melodische und lyrische Sprache sehr gelobt wird. Also es ist so ein sehr, sehr beliebtes Buch auch so zum Verschenken. Es geht im Prinzip um einen jungen Mann, der kommt aus einer Bergarbeiterfamilie und er hat auch damit Frieden eigentlich geschlossen, dass er sozusagen in die Fußstapfen seines Vaters treten wird, möchte aber, bevor er sozusagen seine Stelle antritt, einmal das Meer sehen und macht sich sozusagen auf in die weite Welt und trifft eben dort auf eine ältere Dame und es entsteht eine ungleiche Freundschaft und sie eröffnet ihm eben die Welt zur Lyrik, zur Literatur und auch generell einfach so über die verschiedenen Aspekte der Welt und des Lebens. Und ich glaube, dass dir das sehr gut gefallen könnte. Ich habe es auch noch nicht gelesen. Deswegen möchten wir das nun gemeinsam tun und dann natürlich auch im Rahmen unseres Podcasts mit euch besprechen.
Das war's. We did it. Das war eine sehr lange Folge, glaube ich, aber ich hatte wirklich viel Spaß. Ja.
Ich hatte auch viel Spaß. Ich glaube, es war auch wieder eine sehr schöne Mischung. Ich glaube, das wird auch in Zukunft so sein, dass wir immer sehr bunt sein werden, was so die Bücher und Themen angeht.
Wir haben über so viele unterschiedliche Bücher geredet. Wir sammeln ja hier die meisten Bücher immer einmal auf unseren Schreibtischen. Und wir haben beide so große Bücherstapel vor uns gehabt.
Ja.
Falls ihr also nachlesen möchtet, über welche Bücher wir gesprochen haben, falls ihr irgendeinen Titel nicht verstanden habt oder falls ihr einfach nochmal rekapitulieren wolltet, worum es so ging in den letzten vielen Minuten, dann schaut gerne auf unserem Instagram-Account vorbei. Der heißt Graceless Nights Podcast. Falls ihr unseren Videopodcast noch nicht kennt, den findet ihr auf Spotify, aber auch auf YouTube. Ihr findet alle Links in dem Linktree in unserem Instagram-Profil. Unter den Shownotes.
Und falls ihr genau, und falls ihr schon irgendwas gelesen habt von den Sachen, die wir erwähnt haben, Auch da immer gerne euren Input dazu. Das erleichtert manchmal ja auch, eher zu dem Buch zu greifen und sich darauf einzulassen.
Mhm. Ja, ich glaube,
vielen,
es voll,
vielen Dank.
Voll. Gleich vielleicht noch abschließend. Ich glaube, es lohnt sich sehr doll, uns auf Instagram zu folgen, denn wir posten da immer begleitend zur Episode auch inhaltlichen Input, ein paar Visualisierungen und Behind the Scenes. Also vielen Dank fürs Folgen und fürs Zuhören.
Und wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Und bis dahin,
macht es gut. Bis nächste Woche.
Ciao.
Ciao.